Nur empfehlen.
Ja, habt ihr auch vorhin im Neujahr schon empfohlen.
Ist ziemlich fett.
Wir haben uns jetzt erstmal Haikyuu gegönnt.
Fand ich mega scheiße.
Warum das denn?
Das fand ich irgendwie nicht intens genug. Da waren so die Duellszenen für mich nicht geil genug.
Das wurde irgendwann repetitiv.
Ja gut, okay. Ich meine, Dragon Ball ist auch repetitiv.
Ja, aber du willst ja, dass die schreiben.
Ja, genau. Aber da ist es halt irgendwie nicht so geil. So mal die neue Technik oder so kommt mir zu selten. Irgendein neues Next-Level-Shit, weißt du?
Ja. Aber Demon Slayer, was findest du an Demon Slayer gut?
Boah, also die Kampfanimationen sind halt der Obershit, ne?
Ja.
Gerade Staffel 2 ist halt, uff. Einfach, also Staffel 2, Folge 10 ist bis heute eine der Folgen, wo ich sagen würde, All-Time-Anime, die beste Kampfszene, die ich jemals gesehen habe.
Besser als Dragon Ball oder One Piece oder Jujutsu Kaisen?
Ja.
Das ist eine Ansage.
Ja.
Das ist
eine, die haben auch in dem Jahr, die haben in dem Jahr bei den Animes Awards auch Best.
Genau, pack's mal in die Tasche.
Ja, haben auch direkt Best Fighting Scene gewonnen.
Ah, krass. Also die Awards gucke ich mir nicht an.
Ja, die Awards habe ich auch nicht angeguckt. Ich habe nur die Zusammenfassung mir dann angeguckt.
Ja.
Und kann ich nur zustimmen. Also die Story ist halt okay. Da geht es aber viel um Kämpfen und so um Geschichten.
Ja, Kämpfen ist auch was Schönes.
Absolut.
So.
Ich meine, die Geschichte von Dragon Ball ist auch nicht so komplex.
Die ist komplex.
Mega komplex.
Also Dragon Ball, zumindest Dragon Ball damals, Dragon Ball Z und sonstiges, da ging es nur um Brüllen und Genki-Dama, Kamehameha. Aber Dragon Ball The Original, da hast du noch Mittel und Werte gehabt.
Ja, drauf geschissen, Alter. Nee, will man doch nicht. Du willst geile Kampfszenen haben, die nicht so viel aus, wir gucken uns 5 Folgen lang an, wir stehen, sondern mehr aus, okay, wir hauen uns richtig auf die Fresse.
Ah, du machst mich fertig. Bist du ready?
Finde ich gut.
Cool. Dann fangen wir mal an. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörenden. Ihr seid wieder bei einer neuen Folge von Unterwegs dabei mit mir, Chung. Und heute bin ich zu Gast bei einem wunderbaren, tollen, großen Freund, nämlich Dennis Brammen.
Hi. Aloha. Ja, wir treffen uns heute hier im Büro.
Aloha ist auch witzig.
Aloha. Ja, wie Aloha, nur mit H davor.
Ja, wir sind, wir kennen uns ja auch schon welche. Wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das war immer ein Mysterium.
Ich habe keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht.
Also wir kennen uns lange,
ja.
Aber auch immer nur, wir haben uns herzlich begrüßt auf Events so. Wahrscheinlich haben wir uns auf einen Event kennengelernt.
Ja, aber bevor ich nach Berlin gezogen bin, war das immer so ein On und Off eher so. Ja, man hat sich halt mal gesehen, wenn in Köln irgendwas war oder man rein zufällig auf demselben Event war. Aber du bist halt nicht zum Essen gehen mal eben nach Köln gekommen oder ich nach Berlin.
Nee. Das wäre aber Dekadenz.
Das wäre Dekadenz, ja. Das wäre schon
ein Helikopter, wäre ich rübergeflogen.
Also ich habe mir letztens angeguckt, ja, du sagst gerade, hätte ich einen Helikopter, wäre ich rübergeflogen. Ich habe mir mit ein paar Bekannten angeguckt, wie teuer es ist, ein Heli zu fliegen oder ein Flugzeug.
Und
das ist viel günstiger, als man denkt.
Wie viel?
Für 20.000 Euro kriegst du ein Flugzeug. Nee, also für 20.000 und da kannst du am BER landen für 13 Euro.
Was?
Haben wir nachgeguckt. Ja, und ein Helikopterlandeplatz gibt es allein in Berlin über 400.
400?
Ja, und in NRW auch. Also ich habe dann halt für Köln und Düsseldorf mal geguckt, wo ich halt Leute kenne. Einfach nur so, just for fun. Selbst Möbel Hetzner hat einen Helikopterlandeplatz auf dem Dach. Und es gibt dann so Regeln, dass wenn in Helikopterlandeplätzen, die müssen halt bestimmte Regeln erfüllen. Ich bin jetzt auch kein Master drin. Aber eine ist so, du darfst den nicht private machen. Also du darfst da zwar mal landen, aber du musst jedem anderen auch Zugang dazu zu gewähren, wenn das öffentlicher Luftraum ist.
Ah, okay.
Da gibt es ja nochmal so Regularien für auch Notdienst, bla bla, ja. Aber so, naja, wenn du dann immer so guckst, wo du überlanden kannst, da gibt es so eine Karte einfach für online. Alter, leck mich am Arsch. Du kannst halt an so vielen Stellen landen. Und dann habe ich nochmal geguckt, wie es ist mit, was brauchst du? Und dann haben wir gesehen, ja, so einen kleinen Helikopter oder so. Also Helikopter ist schwieriger als Flugzeug tatsächlich, ja. Aufgrund von Luftraumbegrenzung nochmal und so. Da kannst du dann aber trotzdem auch drumherum, also Genehmigungen holen und so Geschichten. Kannst du so Dauerfluggenehmigungen holen, bla bla.
Das ist bei der Messe, wo die Gamescom ist, ein Helikopterlandeplatz?
Bestimmt. Ich weiß zwar jetzt nicht wo, aber wahrscheinlich.
Weißt du, wie dekadent das ist, dann
ja, Helikopter anzukommen? Und dann haben wir mal geguckt, zumindest, dann sind wir mal tiefer gegangen, zuerst mit einer Cessna. Das ist dieses klassische, ja.
Ein Kumpel hat eine Cessna.
Ja, und dann haben wir geguckt, was das kostet. Und dann dachte ich mir, krass, das ist günstiger als die Bahn, wenn du mit 4 Leuten fährst. Also
ich weiß nicht, wie viele in eine Cessna passen.
Ja, 6 Leute.
Oh.
Also wenn du eine große hast, passen dann 6 Leute rein und das kostet dann umgerechnet knapp 60 Euro pro Person.
Also?
Mit Sprit. Und Sprit ist sogar weniger Verbrauch pro Person als im Auto.
Okay.
Ja, wobei da ist gerechnet eine Person, die einzeln im Auto fahren würde, nicht in einem Auto mit 4 Leuten. Ja, also klar, ist jetzt nicht umwelttätig, aber haben wir jetzt mal auf Umwelt geschissen und haben uns halt einfach mal, beim Erkundigen ist ja nicht so schlimm, aber das ist halt dieses, oh, das ist so teuer und so weiter. Und jetzt, und ich kenne ein paar Influencer oder Künstler in Deutschland, die haben halt Privatflugzeuge.
Wirklich?
Ja. Und ich habe mich halt immer gedacht, so, Alter, die müssen so rich sein. Und klar ist 20.000 Euro für ein Flugzeug viel Geld,
ja.
Aber das ist viel weniger rich, was man sein muss, als ich, was ich dachte. Ich dachte so, ah, muss halt Multimillionär sein, damit du dir halt so, also klar, du kannst natürlich auch so Private Jet-mäßig fliegen für 30.000 Euro pro Flug.
Ja.
Aber wenn du selber fliegst und den Führerschein oder den Flugschein zu machen, ist auch nicht so teuer. Das kostet knapp 5.
Ist übersichtlich. Für eine Cessna ist es übersichtlich.
Ja, knapp 5.000 Euro kostet das Ganze. Ja gut, und dann halt so ein bisschen Wartung und so Geschichten. Das geht eigentlich alles. Das ist natürlich schon Geld, aber das ist nicht so viel, wie ich dachte.
Also wann fliegen wir mal?
Ja, das ist die Frage. Jetzt muss noch irgendeiner den Flugschein machen. Und ich muss dann so BA-mäßig aus dem A-Team, muss ich dann auf jeden Fall so Tabletten bekommen, weil, Alter, das Ding wackelt natürlich viel mehr als ein großes Passagierflugzeug.
Aber dann brauchst du auch ganz viele Goldketten, damit es auch diesen BA-Effekt
bekommt. Alter, das ist mir egal. Hauptsache liegt da tot drin oder so. Einfach mit Morphin vollgepumpt.
Okay, Dennis, ich frage dir immer am Anfang gerne, falls die Zuhörenden dich nicht kennen, wie würde deine Profilbeschreibung sein? LinkedIn oder Instagram? Kurz und knackig.
Entrepreneur, weiß, was deine Mutter will, Millionär, auf dem Weg zum Milliardär, Chicks Terminator, klügster Mensch der Erde, gut aussehend und am wichtigsten dann bescheiden.
Ja, okay.
Ja.
Ich finde, bescheiden trifft es ganz
gut. Bescheiden trifft es auf jeden Fall. Man muss halt wissen, wo man Flaws hat und wo nicht, weißt du? Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt.
Also hier geht es ja darum, um dich so ein bisschen kennenzulernen. Deswegen fangen wir doch beim Anfang an. So, wie sind so die Anfänge gewesen? Wo denkst du, waren die ersten Einflüsse, die dich in diese Bahn, wo du heute bist, getrieben haben?
Da haben wir so meine Großmutter. Die hat mir damals, ja, auf jeden Fall, meine Großmutter, die ist leider schon verstorben, schon viele Jahre, aber die hat damals sich einen Rechner gekauft und da habe ich dann MS-DOS-mäßig mit der Spiele gespielt. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen. Wenn ich die sehen würde, würde ich sagen, jo, das war's, aber ich kann dir das nicht mehr sagen. Da waren dann so Sachen bei, wie Billard oder so ein Rätselspiel, wo du so Steine hin und her schieben musstest und ich kann mich erinnern an die Olympischen Spiele 1984 oder so hieß das, glaube ich.
84.
Ja, war auch so. Nee, ist auch vor meiner Zeit gewesen. Aber das war trotzdem das Spiel, wo du dann so Turmspringen machen kannst.
Ah, ich weiß, was du meinst.
Ja, und dann habe ich mit 8 meinen ersten Rechner bekommen.
Ja.
Den habe ich mir vom Kommunion-Geld gekauft. Und da hatte ich dann drauf Doom. Das war aber nicht so meins. Und dann Command Conquer. Alarmstufe Rot.
Yes.
Und das war so mein erstes hartes Game, wo ich dann hart gesuchtet habe.
Command & Conquer,
ey. Ja.
Das war geil.
Und ja, dann war es das halt eigentlich. Schön mit den geilen Echt-Menschen Zwischensequenzen noch und so. Mhm. Das war schon stark. Ja, und dann habe ich das halt gespielt. Und dann ging es halt erst los mit Computerspiele. Irgendwann hatten wir ein Modem. Aber da durfte ich nicht so oft dran. Und dann hatten
Internet
wir...
Internet noch teuer
damals. Ja, Internet war teuer, aber mein Vater war da auch noch so, was ist das für ein Voodoo? Ja, und dann sind wir aber vom Modem einfach direkt auf DSL damals 16.000 gesprungen. Das war damals so von... Das war damals das Höchste, was die Telekom hat. Wir hatten quasi kein Internet, wir haben eine neue Telefonanlage bekommen.
Ja.
Dann meinte Vater so, ja, wir haben uns jetzt auch Internet geholt. Ja, und dann hatten wir direkt DSL 16.000. Und gut, hat natürlich dann damals auch viele Probleme noch gehabt, gerade Netzwerktechnik und so, da war ja noch nicht so ausgefeilt wie heute. Heute hatte er immer noch Probleme, aber damals war es noch viel schlimmer.
Deutschland
auf jeden Fall. Wir haben damals in einem Haus gewohnt, haben wir dann 30 Meter Netzwerkkabel an der Hauswand außen verlegt, in mein Zimmer und dann durch die Außenwand in mein Zimmer gebohrt, so 45 Zentimeter Bohrer. Und da war dann kam mein Netzwerkkabel aus der Wand.
Cool. Das nennt man diese integrierten Internetbuchsen.
Ja, genau. Heute gibt es das teilweise integriert. Ja, da gab es das noch nicht. Und dann stand bei mir dann im Zimmer noch damals ein Hub.
Ja.
Und dann von meinem Zimmer durch die Wand nochmal durchgebohrt in das von meinem Bruder, sodass mein Bruder und ich halt Internet hatten.
Geil.
Ja, und mein Vater war da nicht sehr restriktiv. Also ich hatte einfach Internet und hatte...
War das eine Mietwohnung oder...
Ja, das war damals unser Haus.
Also
gekauft, Eigentum von meinem Vater und von meinen Eltern, nicht nur von meinem Vater.
Ja, kannst du ja alles machen.
Genau, und ja, ich hatte dann, wie gesagt, keinen Kindersicherungsschutz oder so weiter, weil es gab damals Kasar kennengelernt noch und Immule und habe dann auch mal auf den Deckel bekommen, weil ich was runtergeladen habe und so. Und ja, so... Die ganze erste Zeit hat aus dem Internet, weißt du. Und dann, ich war auch der Erste bei uns im Haus, der bei Amazon mitbestellt hat.
Bei Amazon?
Ja, und da war Vater direkt wieder, oh Gott, Alter, du kannst deine Zahlungsdaten nicht ins Internet stellen und so. Und ja, weißt du, ich hatte da irgendwie nicht so Angst vor. Ich dachte mir so, was soll passieren? Im Zweifel mache ich halt Lastschrift zurückziehen.
Ja.
So, und...
Hast du einen noch gegeben?
Ja, ich hätte damals eine Amazon-Aktien kaufen sollen schon. Das wäre cool gewesen. Aber hey, war ich halt nicht.
Who knows,
ja. Das war belastend, weil da wäre ich jetzt ganz schön fucking rich.
Du bist trotzdem wohlhabend, aber du wärst jetzt noch
richer. Alter, ich wäre jetzt richtig, jetzt wäre, da wäre Helikopterzeit.
Also, sorry, Helikopterzeit kommt noch.
Kommt noch, hoffentlich, ja.
Kommt noch. Und dann, wie ging es dann weiter?
Also, ja gut, dann halt Schule, ganz normal, Realschule gemacht, ja, höhere Handelsschule, dann...
kein Abitur?
Fachabitur.
Okay.
Dann musste ich aber damals, ich weiß nicht, wie die Regeln mittlerweile sind, die Bildungsregeln haben sich ja ständig geändert in Deutschland, deswegen kann ich nur sagen, ja, damals war, damals musste ich, nach meinem Fachabitur musste ich einen Nachweis erbringen, dass ich in dem Bereich der Verwaltung oder der Wirtschaft gearbeitet habe, damit ich die Hochschulzulassung bekomme.
Ja,
ja, und dann habe ich, wie auch immer, geschafft, mein Zivi anerkennen zu lassen. Und dementsprechend, ja, ich musste dienen, ja. Habe das verweigert und bin dann Zivi geworden. Und weil ich bin T2 gemustert worden. Mhm. Und ja, hab dann halt geschrieben, ich leck mich halt am Arsch, hab keinen Bock drauf. Und war dann erst im Altenheim. Aber da wurde ich dann tatsächlich beschissen worden, meiner Meinung nach. Und zwar, ich war im Altenheim und sollte dann eine Hausmeistertätigkeit machen. Das war so der Deal. Ich bin Zivildienst für Technik. Also es gab irgendwie Technik, Pflege und Soziales und Verwaltung oder so.
Ja.
Und ich war, hab da gesagt, yo, Technik, why not? Mach ich halt den Hausmeister, was auch immer ihr braucht. Ja. Und bin dann halt im Zivildienst angefangen montags und dann sagten die montags, ey, es tut voll leid und so weiter, der Hausmeister wäre krank, aber ob ich denn die Woche in der Pflege aushelfen könnte. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, why not, ich wollte ja auch kein Wichser sein und habe dann halt so mein Bestes getan und ja, bin dann halt freitags nach Hause nach der Schicht, also ich bin halt montags, kam 8 Uhr oder so dann da gewesen.
Ja.
Und ab Dienstags bis Freitags dann halt immer um 6, weil dann losging halt, also zu der Pflegeschicht und so, ja, pff, why not. Und freitags dann weg, das Wochenende dann mit meiner damaligen Freundin verbracht. Montags wieder zur Arbeit, mich gefragt, wo war ich denn? Ich sage, wo war ich denn? Ich war zu Hause. Ja, habe ich denn eine Krankmeldung? Ich sage, wieso denn, wofür eine Krankmeldung? Ja, ihr hattet Samstag Dienst. Ich sage, wieso habe ich Samstag Dienst? Ja, du warst eingeteilt, 6 bis 14.30 oder so. Ich sage, warum das denn? Ich bin doch hier, ab Montags bin ich als Hausmeister. Haben die mich umgedingst.
Wow.
Ja, habe ich dann... habe damals beim Zivildienstverantwortlichen gemeldet und bin von da aus dann nach Goch ins Krankenhaus gewechselt, wo ich dann erst da in der Technik war. Ich hatte 9 Monate Dienst insgesamt, also noch so 2 Monate ungefähr. Da habe ich dann so die üblichen Kleinigkeiten gemacht, die so der technische Dienst halt danach macht. Also jetzt im OP, die Reinigungsdinger anschließen, Rohre verlegen von außen, also Türen gestrichen.
Rohre
verlegen kann ich gut, ja. Hier mal Bild aufhängen, Löcher, was spachteln, so. So die kleinen Hausmeistertätigkeiten halt. Ja, ich habe ja kein nichts Handwerkliches gelernt zu dem Zeitpunkt. Deswegen war ich natürlich jetzt nicht, also weil die hatten eine ganze Abteilung dafür, bestehend aus 10 Leuten, die halt, da war halt einer Maler, der andere war Elektriker und so weiter. Ja gut, ich habe halt geholfen, dann wurde ging. Und dann nach 6 Monaten hatten die dann jemanden bekommen, ins Krankenhaus, der ins Archiv gegangen ist, wo die dann meinten so, ey, ob es mir was ausmachen würde, mit dem zu tauschen.
Ja.
Weil der bräuchte halt für sein Studium, bräuchte der halt eine Anerkennung, dass der im technischen Dienst gearbeitet hat, weil der Fachabitur gemacht hat für, keine Ahnung, irgendwelche Technikgeschichten.
Ja.
Und dann war ich, meinte ich so, ja klar. Und dann habe ich mich, während ich dir gesagt habe, ja klar, mit dem auseinandergesetzt, meinte so, oh.
Wait a minute.
Archiv? Ist ja Verwaltung.
Ja.
Zählt also vielleicht. Also habe ich dann am Ende einfach, ganz am Ende habe ich dann auch eine Bescheinigung bekommen, dass ich halt in der Verwaltung gearbeitet habe, also im Archiv gearbeitet habe.
Ja.
Oh Gott, und da habe ich halt auch Zivi-like Sachen gemacht. Ich habe halt alte Akten geschreddert, ja, Postdienst gemacht,
kleinen Kram, was
ja, die Gehaltszettel einmal im Monat an alle verteilt, weil die persönlich übergeben werden, so Geschichten okay. halt. Nichts, war halt Zivi, das hat man halt gemacht, weißt du, wenn halt irgendwann einer sagt, mach den Müller mal leer, habe ich halt den Müller mal leer gemacht. Aber kaputt gemacht habe ich mich da auch nicht.
Aber dann hattest du sozusagen ein Fachabi
dann? Genau, dann hatte ich halt Fachabitur mit Hochschulzulassung. Und dann bin ich nach Holland gegangen, an die Fonties und habe da studiert. Dann International Business Economics. Auf Bachelor, bin bis heute für meinen Master eingeschrieben, habe einen Kurs gemacht. Na, mal gucken, was da nochmal angefangen kommt.
Weil die haben dich noch nicht expartikuliert?
Nee, ich habe ja bezahlt. Also in Holland lief das mit den Studiengebühren damals anders. Ich weiß auch nicht, wie das heute ist, aber damals war das so, du hast quasi vorweg dein Studium bezahlt.
Ah, okay.
Ja.
Du hast vorab dein Studium bezahlt.
Ja, und dann durftest du halt die Kurse besuchen. Du hast dann die Zulassung, halt die Kurse einmal zu besuchen. Wenn du durchfällst und dann wiederholen müsstest, musst du den Kurs halt nochmal bezahlen.
Ja.
Anteilmäßig, keine Ahnung mehr, wie das gerechnet.
Aber du hast halt einen Kurs besucht, aber bist nirgendwo durchgefallen und hast auch nicht erstmal weitergemacht.
Genau, und solange es den Kurs gibt, also solange es ein ganzes Studium gibt, also das wird dir irgendwie beim Einschreiben wird dir garantiert, dass das so und so viele Jahre gibt halt.
Ja.
5 Jahre oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, so, wie gesagt, weiß ich nicht mehr genau. Ja, und deswegen habe ich bis heute auch eine Studentenkarte, die gültig ist, mit der ich in Holland umsonst in den Öffis fahren darf. Was ganz schön scheiße ist, da ich in Berlin wohne.
Dann hättest du eigentlich in der Profilbeschreibung noch sagen können, Student.
Eigentlich sagen können, Student, ja.
Fürs nächste Mal.
Ja, was ganz schön komisch ist, weil in Holland zum Beispiel auch auf den Studienausweisen steht auch kein Ablaufdatum drauf.
Gar nicht, sondern
was du eigentlich machen musst, weil du kein Student mehr bist, musst du dir eigentlich wieder abgeben.
Aber wenn man es behält, bist du Student.
Wenn du behältst, bist du Student. Aber ich bin ganz ehrlich, gerade in Deutschland, wenn du halt irgendwelchen Leuten die Studienkarte zeigst, da steht dann halt drauf irgendwie 2009, dann gucken die ganz schön dumm.
Aha.
Dann meine, du bist Student? Nee. Glauben die dir nicht mehr, aber ich bin offiziell Student.
Cool.
Ja.
Und wie kannst du jetzt sozusagen, du hast dann International Business und Economics studiert, ne?
Auch. Ja.
Und wie kam es von Management und Verwaltung dann in diese YouTube-Welt auf einmal rein?
Nein, das war also relativ so. Ich habe dann bei der Gerresheimer gearbeitet, erst im Controlling, dann im Personalcontrolling, habe für die halt viele Sachen gemacht. War auch richtig cool da, muss ich sagen. Ein richtig cooler Betrieb damals, hat Spaß gemacht im Headquarter. Zumindest meine Erfahrung. 10.000 Mann Unternehmen, da wird es wahrscheinlich auch Abteilungen gegeben haben, die richtig scheiße waren. Aber auch die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, waren super cool. Und dann war es September 2011, 2010, irgendwie so, bin mir nicht gerade ganz sicher. Und dann habe ich bei der Deutschen Bahn einen Job gekriegt, in Krefeld im Werk und sollte da der neue Chefcontroller werden. Im Werk, also was heißt Chefcontroller, nicht von der Deutschen Bahn, ja, weil dann hätte ich halt wahrscheinlich Millionen verdient, sondern halt in dem Werk da.
Ja.
Weil der Alte, der da war, der sollte in Rente gehen und ich sollte sein Nachfolger werden.
Ja.
Und da habe ich da montags angefangen. Mein Chef war aber noch im Urlaub, also habe ich da gesessen eine Woche. Hab meinen Rechner gekriegt, angefangen zu arbeiten und so weiter. Und dann freitags kam mein Chef wieder, hat mich in sein Büro geholt, hat mich gefeuert.
Was?
Die Stelle halt, auf die ich mich, also auf die ich beworben hatte, für die ich genommen war, die hat keine Budgetfreilassung bekommen. Und dann habe ich die verklagt, ich habe eine Personalkündigungsschutzklage gemacht und habe auf Willkür geklagt. Das ist dann nie vor Gericht gegangen, aber am Ende hat mir die DB dann etwas über 20 gegeben, dafür, dass ich sage, ich bin weg. Und dann haben wir das so geregelt. Ja, und dann war das halt erstmal so. Da war ich quasi, da war dann freitags, da war ich arbeitslos. Hatte dann aber noch mit meiner alten Kollegin oder mit zwei alten Kolleginnen Kontakt und meinte so, ja, pff, doof gelaufen, weil die wollte halt nach einer Woche einfach wissen, wie es gelaufen ist, so bla bla so. Und dann rief die Gerresheimer an und meinte so, jo Dennis, hast du nicht Bock, wir haben die, also ganz kurz nochmal einen Sprung zurück.
Ja.
Ich habe mich bei der Deutschen Bahn überhaupt beworben, weil die Gerresheimer keine freie Stelle hatte.
Was macht die Gerresheimer?
Die machen Glas, hauptsächlich medizinisches Glas. Das war ursprünglich mal so eine der ersten Glashütten in Deutschland wohl.
Okay. So Erlenmeyer-Kolben und so.
Nee, aber auch Flaschen, also auch Kuhmilchflaschen und so. Ganz ursprünglich war einfach Glas erstmal.
Okay.
Und dann haben die sich aber immer im Laufe der Jahrhunderte immer weiter spezialisiert und machen heute hauptsächlich medizinisches Spezialglas. Also im Sinne von für die Medikamente, die halt mit dem Glas nicht irgendwie molekular Austausch haben dürfen, damit der medizinische Stoff nicht seine Wirkung verliert oder so Geschichten. Oder für Insulinpens, whatever, so Geschichten halt.
Check.
Ja, und dann, die hatten halt keine Stelle für mich oder keine, die ich wollte, auf dem hohen Niveau, wo ich ja dann auch schon war. Und hab dann gesagt, okay, gehe ich zur DB. Die DB hat rausgeschmissen. Ich habe dann gequatscht damals mit meiner damaligen Kollegin. Grüße gehen auch raus an Nina, falls sie das hört, und an Ilka. Und ja, dann war so montags quasi so, ja, komm mal vorbei.
Ja. Ja,
dann hat sich dann der Personalvorstand mit mir hingesetzt und waren wir in so einem Restaurant essen mittags. Und meinte ich, ob ich nicht Bock hätte, vom Controlling ins Personalcontrolling zu ihm zu wechseln. Und habe ich da angefangen zu arbeiten. Erstmal wieder nur auf geringfügiger Basis ganz kurz, dann auf voller Basis und dann ging es in die Verhandlung für Aufbau Personalcontrolling, weil das gab es dann auch nicht.
Also du hast nach dem Studium noch ziemlich viel in Management und Controlling gearbeitet.
Ja, weil das ziemlich viel. Was du ja
auch gelernt hast, oder?
Also ich meine, wir reden halt gerade über einen Zeitraum von 1 Jahr und 4 Monaten oder so.
Okay. Es fühlt sich gerade.
Ja, nee, also das war nicht lange. Wie gesagt, das war im September und im Mai habe ich ja schon die Pizza mitgegründet. Okay. Das heißt, das war alles dazwischen. Ja, und dann habe ich halt da angefangen und so weiter. Und dann habe ich mit meinem alten Mentor bei der Gerresheimer gequatscht. Der meinte, ja, Personalcontrolling voll cool und so weiter. Das ist so eine Abteilung, die halt komplett ausgelagert vom Konzerncontrolling laufen würde. Okay. Neu aufgebaut. Ich wäre dann der Dude dafür. Nicht schlecht, damals mit 22, whatever, so um den Dreh, dachte ich mir zumindest. Mein erstes Angebot war auch nicht schlecht, was ich von denen bekommen habe. Schon, also allein das Grundgehalt war schon nicht schlecht. Wobei ich kann nicht sagen, was ich habe, wa? Also ich habe damals geboten bekommen 60.
Im Jahr.
Im Jahr. Mhm. Und plus dann noch Vergütung für bestimmte Projekte und so weiter, die es dann gab. Und
das ist ordentlich.
Kann man sich nicht beschweren. Ich meine, ich fühlte mich auch gut ausgebildet und so weiter. Und gut, die hatten halt während meiner Bachelorzeit ja auch gesehen, dass ich nicht faul bin. Ich habe währenddessen für den in wie nennt man das am besten, so ein Kostenkontrollsystem, wenn du so möchtest, machen. Ich habe jede Bewegung im Unternehmen bewertet. Also erstmal nur fürs Headquarter. Was kostet es, wenn der Personalvorstand den Bleistift anspitzt?
Ja.
Theoretisch. Und so weiter. Und dann immer weiter. Wenn einer kopieren geht, bla bla bla. Okay. Um dann halt festzustellen, was ist A, seine Arbeit wirklich wert, die Person macht, anhand von möglichst objektiven Kriterien. B, was kostet sinnfreie Geschichten, ja? Einfach so, weil, naja, der Personalverstand, wenn er halt irgendwie Summe X verdient, dann ist es vielleicht doch besser, wenn die Sekretärin ihm einfach den Anspitzer anmacht und er dafür was anderes tut. Das ist natürlich ein bisschen theoretisch, weil natürlich chillt er auch zwischendurch, quatscht auf dem Flur, bla bla, das machen solche Leute natürlich auch. Aber in der Theorie erstmal. Und das Ganze halt für das Headquarter. Da war dann auch bei, wie heißt das, Jubiläumssystem. Also wenn Leute bestimmt viele Jahre im Unternehmen waren, dass die was bekommen haben. Am Ende mit Weltreisen und so sogar Geschichten, um langfristig Leute halt an sich zu binden. Wenn die gut geleistet haben, dann gab es ein ganzes Bonussystem, habe ich eingeführt da rein. Wenn es darum ging, dass bestimmte Leute halt Leistungen über langen Zeitraum erbracht haben, die halt auch für gutes Unternehmen waren. Da haben wir uns dann ein bisschen an, was, Siemens oder Porsche? Ich weiß nicht mehr genau. Irgendeins von diesen Unternehmen auf jeden Fall hatte dieses: egal, was für eine Einsparung ihr macht, egal wie groß die ist, ihr werdet unbegrenzt daran beteiligt an einem Prozentsatz.
Das ist cool.
Und eins von diesen, und daran meinte ich es auch so, ey, pass auf, Jungs, ne? Stell dir vor, irgendeiner kommt mit einer krassen, selbst der Fließbandarbeiter, whatever, die Aushilfe, kommt auf eine grandiose Idee, die uns Millionen Euro spart. Ja, und ihr überweist dem 500.000 Euro. Dann ist er natürlich irgendwie dumm, dass du denkst, okay, warum soll ich dem ungelernten Schüler 500.000 Euro überweisen? Aber stell dir vor, was er dir gebracht hat. Ist doch egal, wem du die Kohle gibst. Nur weil dann nicht PricewaterhouseCoopers oder Ernst & Young oder so sitzt als Beratungsunternehmen. Wenn er dir das gemacht hat, du hast davor noch nie drüber nachgedacht, du sparst auf einmal, dann gib ihm das doch. Und das haben die dann eingeführt.
Ich weiß auch nicht.
Gespart. Ja. Vor allem, also da gibt es dann vor allen Dingen aber auch so Sachen, die langfristig was sind. Nicht nur so Einmalsachen, weißt du, sondern so Optimierung im Produktionsprozess, die halt wirklich was bringen. Ja. Und ich weiß nicht, wie es heute da ist, ob das Sachen sind, die noch da sind, whatever. Auf jeden Fall war das damals so ein bisschen die Mentalität, die dahinter stand und das fand ich halt ganz cool.
Und wie kam es jetzt sozusagen in die YouTube-Welt rein?
Ja, haben wir dann abends immer aufgenommen. Damals haben wir dann so COD-Season gemacht, wo Peter sich den Finger gebrochen hat. So. Und dann kam damals jemand von GameStar auf uns zu, der René, und hat das Netzwerk gegründet. GameStar und Friends hieß das damals. Ja. Und da gab es die erste Möglichkeit, das Ganze zu monetarisieren.
Aber wie kam es dazu, dass ihr überhaupt aufgenommen habt? Weil ihr habt, na klar, unter Freizeit gezockt, aber...
Das ist richtig. Das war Peters Idee, weil, naja, seine Sache war zwei Dinge. A, er wollte halt bei der GameStar ein Praktikum gemacht, da wollte er eigentlich Videocontent machen.
Okay.
Und die GameStar hat damals ihm gesagt, so nach dem Motto, yo, pass auf, Digga, das interessiert keine Sau. Das machen wir nicht. Niemand will sehen, wie du spielst. Okay. Die Leute wollen Geschnittenes, bla bla. Niemand will einfach nur dabei zugucken, wie du spielst. Und Peter war der Meinung, dass das nicht so ist.
Ja.
Weil er kam und halt diese Let's Plays halt schon aus dem amerikanischen Raum, bla bla. Ja, und dann...
Die waren ja eh über 1-2 Jahre voraus.
Genau. Und dann Ja, hat er gesagt, lass doch einfach mal aufnehmen. Und dann hat er sich den Finger gebrochen und ist so als Free-Flow-Kamera rumgeflogen, weil selbst zocken konnte er nicht. Ja, und dann haben wir halt so unsere Videos aufgenommen. Uncut mit Fraps damals. Jede Datei, die du hattest, war irgendwie 150 GB groß oder 250 GB oder so. Raw einfach. Ja, Magix. Ab dafür. Hochgeladen. 15 Minuten Hardcut. Voilà.
Und als dann zum Punkt kam, dass du dich entscheidest, committest du dich oder nicht? Was ging da bei euch vor?
Naja, also ich bin halt gefragt worden, ob ich Bock hätte, das zu machen. Ich habe dann meinen Mentor bei der Gerresheimer gefragt, den Herrn Teppert. Auch da gehen nochmal Grüße raus. Hab dem eine Präsentation gemacht, was ich da verdienen kann. Und er hat mich angeguckt und meinte so, ganz ehrlich, Herr Bram, Sie sind jung, Sie sind gut gebildet. Ja, wenn das nicht funktionieren wollte, setzen Sie sich einen festen Rahmen, keine Ahnung, 2 Jahre. Und wenn das nach 2 Jahren nichts ist, dann müssen Sie halt auch wirklich sagen, okay, das war's halt. Dann können, sie halt gut verkaufen auch im Lebenslauf, nach dem Motto, ich habe es probiert, bla bla. Die Personallandschaft entwickelt sich und so weiter. Früher würde einem das noch so als Fail angerechnet werden, heute eher als geil, der hat Erfahrung gesammelt.
Ja.
Und dann kommen sie halt wieder ins eher, ich sag mal, klassische Arbeitnehmertum. Das ist aber nie passiert.
Ich glaube, Pizmeet existiert noch.
Pizmeet existiert noch, ja. Und dann, also, das, was das heute ist.
Crazy. Also wilder Ritt durch trockene Sachen und jetzt in diese YouTube-Welt. Also euer Hauptding ist immer noch YouTube.
Oder? Unser Hauptding ist YouTube, ja. Wobei, was ich halt super krass finde, ist, also technisch gesehen bin ich ein Künstler. Ich bin auch über die Künstlersozialkasse versichert und so Geschichten. Ne? Aber ich fühle mich nicht so. Ich habe mich nie als Künstler gefühlt. Ich finde Kreativität, ja, so nach dem Motto, lass dir, weil ich fühle mich auch nicht kreativ im Sinne von, so wie ich Künstler kenne, weißt du, so auch diese extravaganten Leute, oh nein, und ich brauche hier bla, ich bin so gefühlt für mich selber eigentlich so eher so ein minimalistischer Mensch.
Ja.
So, es gibt so ein paar Sachen, die brauche ich, die sind mir wichtig, sag ich mal so, und in die investiere ich Geld. Ich habe zwar schon immer einen richtig geilen Rechner gehabt.
Ja.
Obwohl ich es mir leisten könnte, fahre ich ein 14 Jahre altes Auto. Ja, so I don't give a fuck. So, das sind so Sachen so, das muss mich, Entschuldigung, das muss mich von A nach B fahren.
Ja.
So Geschichten. So, ich gehe halt gerne essen und für mich ist dann Luxus, dass ich essen gehen kann, wann auch immer ich möchte.
Ja.
Also ich will mich jetzt gar nicht beschweren, aber das war nie dieses, geil, ich brauche jetzt eine Villa und wir lassen mal Nutten kommen und machen hier mal mit unseren Nippeln also, ein Bild.
Also Prestige und sozusagen Anschein nach außen ist dir eh noch nie, also so habe ich dich auch kennengelernt, noch nie so richtig wichtig gewesen. Wie ich dich kennengelernt habe, ist eher Effizienz. Das ist dein Ding so.
Ja.
Prozesse optimieren und das meiste rausholen und das meiste Geld aus Sachen rausholen.
In kurzer Zeit.
In kurzer Zeit ist so eher dein Ding und das ist auch, glaube ich, immer die Herausforderung, die dich antreibt. So habe ich es.
Würde ich halt auch so sagen. Ich meine, natürlich muss man jetzt natürlich ein bisschen sagen, ich habe ja noch so eine etwas extravagantere Persönlichkeit, die ich auf YouTube dann auch habe, wo man dann, ich meine, das klingt halt immer so gemein, aber natürlich zeigt man, wenn man vor der Kamera ist, versucht man immer eine bestimmte Seite zu zeigen. Und wenn Leute, die mich halt privat kennen und auch vor allem mit mir zocken, die wissen auch, ich kann mit denen den ganzen Abend zocken. Ich sag 10 Wörter. Ende. Und ich hatte einen mega Abend.
Ja, schön.
Ja. So, oder du redest halt wirklich nur so Spielsachen, also Sachen, die zum Spiel gehören oder ähnliches. Und naja, so gut, so kannst du ja kein YouTube-Video machen. Du kannst dich ja nicht da hinsetzen und dann in eine Zone gehen so richtig.
Wie hat dich diese Internetwelt geprägt?
Ja, total. Also ich bin ja First Generation.
Also wie? Was?
Ja, also es hat mein Leben ja komplett geändert. A, ich habe ein Business in dieser Welt. Ja. Ohne das Internet würde es uns so nicht geben, wenn das nicht gehen würde. Ich weiß immer noch nicht, tatsächlich, wenn du so jetzt die nächste Generation hast oder die so, wie es heißt das schon, die faule Generation Z. Ich habe ganz oft ganz pragmatische Meinungen zu Sachen. Das ist auch nicht immer beliebt, ist mir aufgefallen. Aber so, ich lebe ganz oft mit dem Gedanken, ja, das ist halt so.
Ja.
Also, das heißt nicht, dass das gut ist, dass das so ist, aber das ist halt so. Ja, ja. Klar, ob das angefangen ist mit Krieg. Der Ukraine-Krieg, ja, der ist halt so. So, damit muss ich dealen. Den werde ich nicht ändern.
Ja.
Ja, also ich finde Protesten und so weiter finde ich auch gut und so weiter, aber das wird es nicht ändern. Ja, Putin hat halt seine Sachen und so weiter und was habe ich darauf gemacht? Der
zieht halt auch sein
Ding durch. Genau, der zieht halt sein Ding durch und was habe ich darauf gemacht? Ja gut, ich habe halt im Keller habe ich stehen halt 120 Liter Wasser und Konserven. Just in case. So, keine Ahnung, hoffentlich brauche ich es nie. Habe ich mir vorher noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber ich dachte mir, Berlin ist nicht so weit von Moskau weg.
Das stimmt.
Ich habe auch einen Plan, wo ich hinfahren würde in der Sekunde, wo ein Dude mal über die Grenze von Polen marschieren sollte.
Ja, wir auch.
So, ja genau. Und oder halt auch bei anderen Sachen. Corona, ja. Ja, finde ich auch scheiße. Oder bestimmte politische Themen finde ich ganz oft scheiße oder so. Und ich finde ganz wichtig zu unterscheiden zwischen utopischer, optimaler Welt und okay, wie deal ich damit wirklich so im Real Life.
Ja.
Und da merke ich halt, dass ich so ganz oft in so Probleme reinkomme. Was heißt in Probleme? Aber so, man sollte halt nicht alles sagen, was man sich so denkt. Weil ganz oft denke ich mir einfach, ja, das ist halt so. Das ist natürlich, ja, ja, muss was gegen tun, bla. Und ja, ich denke mir so, boah, ich kann aber nicht gegen alles was machen. Und das ist halt auch so traurig, aber gerade wenn man halt öffentlich hält, weißt du, wie viele E-Mails ich bekomme mit irgendwelchen Leuten, die krank sind?
Darüber habe ich auch mit Alesia geredet. Crazy oder mit allen anderen, wie die Leute. Also ich werde ja auch teilweise angeschrieben mit, hey, ich habe dieses Problem und das gerade Problem. Ich sage, ich selbst kriege nicht so viele, aber habe auch eher Probleme so mit, ja, eigentlich so, so ist halt so, oder was antworte ich darauf? Eigentlich, ja,
will
ich
mir
so nicht noch schlecht machen.
Nein, das nicht, aber manchmal, also aufgrund der schieren Masse, bin ich zumindest so, dass ich halt irgendwann sage, tut mir leid, ich kann halt nicht alle Probleme dieser Welt in mir aufnehmen und mich damit selbst emotional kaputt machen.
Verständlich, ja.
Und das kann man aber auch, also das ist auch meine Meinung dazu, dass das in Ordnung ist. Das ist auch meine Meinung dazu zu sagen, auch wenn jemandem schlecht geht, dem zu sagen, tut mir leid, dir kann ich nicht helfen.
Ja.
Trotzdem kann man das natürlich kritisch sehen.
Ja.
Weil, aber irgendwann ist, geht halt für mich nicht mehr.
Nee, das ist ja auch, also das ist halt das Ding. Ein einzelnes Individuum kann halt nicht viel, also bezüglich Krieg zum Beispiel, verändern. Es muss halt die breite, große Masse zusammen sein.
Ja, und dann triffst du halt immer auf diese unterschiedlichen Welten von, ich sag mal, dieses typische Justice-Warrior-Ding.
Ja.
Und dem, was man halt wirklich tut. Weil dieses Justice-Warrior-Ding wäre, du müsstest so vielen Leuten helfen, bis du selbst kaputt gehst, nach dem Motto. Weil jedes Ding, was du tust, macht die Welt ein bisschen besser oder du rettest jemanden oder.
Ja.
Ja, also das sind jetzt nicht nur Probleme mit dem Sinne von, ich brauche Geld, weil ich irgendwie krank bin und sonst sterbe oder so, das ist halt viel dabei.
Ja.
Von emotionaler Ausbeutung bis hin einfach nur Lebenstipps zu haben oder, ja. Also deswegen freie Wahl von Themen. Weil klar, nur weil man halt in der Öffentlichkeit steht, haben die Leute auch immer, sind ja auch der Meinung, dass man irgendwie zu allem, also ich kann zu allem was sagen, aber außerhalb von meinen Videos bin ich auch der Meinung, dass ich ganz oft einfach, dass mir das auch einfach egal ist. Ja. Egal ist nicht richtig. Weil egal heißt so, ich wäre auch für das, also auch für das Outcome, also ich bin schon für ein positives Outcome, aber ich kann da nicht auch noch Zeit und Energie reinstecken.
Ja.
So, und ich weiß halt, dass man das kritisieren kann natürlich. Aber dann spiele ich den Ball halt zurück und sage halt, okay, ne, du kommst abends auch nach Hause und irgendwann hast du halt mal Feierabend.
Ja.
Du könntest auch noch freiwillige Arbeit machen, das oder jedes, innerhalb deiner Möglichkeiten und so weiter. Und deswegen finde ich das ein bisschen unfair. Und da musst du dir dann halt ein Feld zu machen. Aber wenn du das mal wegziehst, um jetzt den Kreis wieder zu schließen, bin ich eigentlich eher so der Effiziente.
Ja. Habe ich eingangs gesagt.
Ja.
Der Effizienztyp. Und also YouTube, Entrepreneur, hast du gesagt.
Was fällt da alles
mit rein?
Das hört sich aber nur so schön an, weil das so ein lustiger Begriff halt ist.
So ein krasser Trendbegriff.
Ja.
Die ganzen Instagrammer.
Ja.
Entrepreneur.
Deswegen steht es bei mir bei Twitter ja mit dran. Genau deswegen einfach nur. Also ich meine, klar, technisch gesehen ist Entrepreneurship ja nur, du machst dich selbstständig.
Ja.
So, und dann gibt es Leute, die sind halt richtig erfolgreich damit und andere nicht. Ende. Entrepreneur heißt ja erstmal nichts anderes als das. Aber wie du, das ist halt auf diesen typischen Instagram- oder TikTok-Hashtag bezogen eigentlich. Mit Helikopter und hier die Frauen und da Statussymbole und so. Und darum geht es eigentlich einfach nur so Entrepreneurship, weißt du. Im Real Life würde ich sagen, wir haben halt die PS, läuft. So, und das ist technisch gesehen Unternehmertum, aber natürlich auf einem anderen Level, als das halt in einem 2000-Mann-Unternehmen wäre, in einem Konzern. Und auch auf einem anderen Level, als das halt eine Person machen würde, die halt alleine selbstständig für sich ist. So, ich meine, du kennst die Unterschiede ja auch.
Ja.
Du hast da ja auch mehrere Staaten, die schon in deinem Leben durchlebt. Und was davon jetzt halt besser ist oder so weiter, soll jeder sich selber halt machen. Du musst halt selbst damit zufrieden sein.
Es gibt, glaube ich, kein besser oder schlechter. Es gibt nur, was passt besser zu mir und was passt nicht zu mir.
Ja.
Das ist es halt eher. Weil ich bin, glaube ich, der beschissenste Angestellte ever, weil ich einfach zu eigenen Kopf habe und keine Zeiten einhalte. Aber wenn es Milestones gibt, dann, also so führe ich mein Unternehmen. ey, ist mir egal, wie ihr eure Zeit einteilt. Hauptsache zu den Milestones sind die Sachen fertig.
Ja, ja, so ist das bei uns auch. Also sowohl auch im Cut oder so. Wir haben ja auch Angestellte, die sehr gerne dann irgendwie von 0 Uhr bis morgens um 6 arbeiten oder so. Und dann sollen die das halt machen.
Wie groß ist die PS, wenn ich fragen darf?
Moment, wir sind 19 Leute jetzt.
19.
21?
Keine Ahnung.
Irgendwie so müsste ich
das nachdenken. Kann ich dir nicht beantworten.
Plus minus ein bisschen.
Und welche Position nimmst du ein und was füllst du alles aus?
Ich bin einerseits bin ich Geschäftsführer, andererseits bin ich Teil des Aufnahmeteams bei uns. Also wenn der Aufnahmeteam ist halt dieses übliche YouTube-Content, Twitch-Content machen, unsere Podcast-Sachen machen, dann Teilsachen, die dazu zählen, dass die gepflegt werden, wie Videoerstellung, Cut, Termine gehen, wo es dann, ich sag mal, um die Influencer-Seite geht von PS, um das zu repräsentieren auf irgendwelche Events, einfach mal zeigen, jo, PizzaMint ist auch am Start, bla bla bla. Dann mache ich bei uns intern alles mit Zahlen.
Ja.
Das ist meins, alle Angestellten-Sachen, wenn irgendwie Rechtsfälle sind oder so weiter, dann mache ich die in der Regel auch, aber es interessiert mich auch, weil ich halt auch ganz oft diesen sturen Fick dich, du Wichser Mentalität habe. So, ja, weiß ich nicht, ich bin halt stur.
Inwiefern?
Ja, also wenn halt irgendeiner kommt und sagt, ja, pass auf, du hast ja meinen Song genommen und ich möchte jetzt 500 Euro haben, ja, dann schreibe ich ihm nicht, also schreibe ich dem erstmal selber schon gar nicht zurück, sondern ich versuche das schon smart zu machen, weil das ist halt wie ein Spiel für mich dann immer. Ich will halt gewinnen.
Okay.
Und, naja, ich würde, also auf keinen Fall überweise ich ihm 500 Euro.
Boah.
Ja, oder war doch immer der.
Thema schnell erledigt.
Ja. Na, ich weiß natürlich, wer das schnell erledigt und so weiter, aber ich bin ja sogar jemand, ich gehe ja sogar für 19 Euro im Falschparken, reiche ich meinen Beleg, also mein Ding bei geblitz.de ein.
Ah, wirklich?
Ja.
Und bringt das?
Ja, mal gewinnst du, mal verlierst du. So ist das Spiel, ne?
Kostet dich ja eh nichts.
Kostet dich eh nichts, genau, aber das ist der Punkt. Es geht nicht darum, um das Outcome zu haben, es geht auch einfach darum, Recht zu haben. Um zu gewinnen, um halt stur zu sein, zu gewinnen. Das ist halt ein Spiel. Wenn halt ich finde halt, wenn irgendeiner ankommt über Rechtswege, dann ist es das Spiel, wer kennt die Regeln besser.
Okay, ja klar.
So, und das macht mir Spaß. Und das ist eine andere Challenge. Und deswegen meine ich halt so dieses Kreativding. So Leute, wie heißt der Film mit Jonah Hill und Russell Brand, wo der dem zu dem Termin bringen muss für diesen Auftritt?
Boah, das weiß ich gerade.
Aber weißt du, was ich meine, wo die auch so die Wand streicheln, wenn die so mega high sind und so weiter, streichel die Wand und so weiter. Und ich finde so, Russell Brand ist so für mich so der typische Künstler in dem Film. Ich weiß nicht, ob der nicht auch so ist. Und ich sehe mich halt nie so. Sondern wenn jemand sagt, Dennis, wir brauchen jetzt eine Idee, dann finde ich es effizient und smart, jetzt eine Idee zu haben. Und dann lasse ich mir einfach eine einfallen.
Okay.
Und dann gibt es ganz klare Techniken, die man auch anwenden kann, wenn man richtig festhängt, Brainstorming zu betreiben.
Ja.
Und dann machst du das einfach. Und dann wird daraus was kommen. Und ich habe ja eh diese Grundeinstellung, die mir auch oft negativ ausgelegt wird, aber ich finde die positiv. Ich gehe eh davon aus, dass das funktioniert. Das ist so ein Ding in meinem Kopf. Grundsätzlich ist Scheitern keine Option.
Okay.
Von dem Outcome. Das
ist ganz spannend, ja.
So, das heißt nicht, dass das nicht schon passiert ist, aber ich bin ganz ehrlich, das ist dann immer eine Überraschung. So, oh, verdammt, da konnte ich ja gar nicht mit rechnen. Ich gehe mal davon aus, dass das funktioniert.
Was ich auch immer gern sage, ist ja, ein Nein hast du immer sicher. Es kann nur noch ein Ja draus werden. Das ist halt dieses eher positiv reingehen.
Ja, oder vielleicht einfach zu viel Selbstvertrauen. Kann man auch so auslegen.
Du bist so bescheiden, also.
Ich bin ja bescheiden, ja, stimmt. Das ist eine meiner großen Stärken, ja. Nee, deswegen, weiß ich nicht. Also auch wenn wir neue Projekte starten, dann gehe ich halt immer davon aus, erstmal, das ist cool. Das wird super. Also egal, ob das ein Videoprojekt ist oder ob wir eine Messe machen, wie mit der Polaris oder die Second Wave gegründet haben oder. Ich gehe immer davon aus, dass das auf jeden Fall der next krasse Step ist.
Ich fände es gut und das bringt auch einen ganz anderen Spirit in die ganze Unternehmung
rein. Ja, ich finde auch ganz oft, wenn Sachen nicht gehen, dann, also die Grundmentalität bei der PizzaMint ist ja make it work.
Ja.
Wenn irgendwie irgendeiner kommt mit, keine Ahnung, letztens auch, da wollten zwei, die eigentlich gleichzeitig in Urlaub fahren dürften, wollten die gleichzeitig in Urlaub fahren.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ihr könnt ihr machen, make it work.
Und das hat geklappt?
Ja, also die haben dann halt einfach so die Rhythmen innerhalb temporär verschoben, dass das funktioniert hat.
Und was
mit der Planung.
Was ist, wenn was nicht klappt?
Das passiert eben nicht.
Das ist noch nie passiert.
Ich bin davon überzeugt, das hat nicht passiert.
Okay.
Und wenn das passiert, dann ist das halt ein Versehen und du kannst halt nicht immer gewinnen. Aber das ist eigentlich nicht die Norm. Die Norm ist, dass das funktioniert, was du dir vornimmst.
Wie bist du bei kompetitiven Spielen? Bist du ein schlechter Verlierer?
Kommt drauf an. Ich ärgere mich, ich verliere natürlich nicht gerne.
Genau, deswegen frage ich.
Aber das ist total unterschiedlich von der emotionalen Reaktion. Letztens habe ich mit Martin Tarkov gespielt, wo ich die Tür so hart zugeklatscht habe, dass auf der anderen Seite der Wand ein Bild runtergefallen ist. Next.
Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass du bei Gesellschaftsspielen, wenn wir bei Paul und Nadine
ja.
sind, schon sehr kompetitiv.
Der muss da auch im Start sein. Ja, und da frage ich mich ganz oft so, Leute, wie könnt ihr jetzt diese unsmarte Entscheidung treffen? Auch in eurem Sinne. Ich meine, ich will ja gar nicht, also natürlich irgendwann ein Unterschied zwischen dem, was man sagt und wozu man Leute verleiten möchte und dem, was man wirklich denkt. Aber ganz oft denke ich mir so, Alter, wenn es dir so egal ist zu gewinnen, solltest du nicht mitspielen. Ja? Oder?
Okay. Oder wie du auch aufstehst, als wir Villains gezockt haben, Mika, du schummelst, du cheatest.
Ja, wenn man da was sieht, muss man darauf zeigen. Ich meine natürlich, aber, und da werden zumindest auch die Jungs vom Pizza mit das ziemlich bestimmen können. Ich bin aber nicht nachtragend. Also das ist halt so, finde ich, so ein größer der Nachteil von den Videos, weil du hast dann so einen Hardcut. Du streitst dich wie die Kesselverdacht, Hardcut. Und dann denken die Leute sich natürlich, okay, krass, jetzt der Tag im Arsch und so weiter. Ja. Das ist aber nicht die Norm. Die Norm ist, Aufnahme aus. Okay, was nehmen wir jetzt auf? Ja. Ende.
Das ist, finde ich ganz spannend. Die Frage ist halt, bist du on Kamera du selbst oder hast du eine Fassade?
Jeder hat eine Fassade, der on Kamera ist, meiner Meinung nach. Immer, weil du zeigst, jeder ist mal schlecht drauf,
ja.
Jeder ist gelangweilt, jeder ist müde. Und wenn du müde bist, aber du musst auch was drehen, dann bist du halt weniger müde. Das heißt nicht, dass du das ganz wegschließen kannst, aber du zeigst so wenig davon, wie es geht. Natürlich versuchst du, eine vernünftige Seite zu zeigen. Oder Instagram. Ich finde, Instagram ist auch so ein schönes Beispiel. Du zeigst natürlich so die coolen Sachen, die passieren. Oder, so wie ich, gibst einen dicken Fick auf Social Media und benutzt das halt super sporadisch einfach mal, weil ich der Meinung bin, geh mir nicht am Sack und Social Media ist eh unser Tod. Am Ende werden wir darüber verlieren, weil Missinformationen, bla bla und...
Das ist nicht AI, die uns auslöscht.
Auch nicht der Klimawandel, meiner Meinung nach. Also nicht als Gesamtspezies.
Ja,
Klimawandel macht so 1 Milliarde Leute tot.
Ich glaube, spätestens die Menschheit löscht sich selbst aus.
Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube, dass der Initiator dafür Social Media ist.
Meinst du?
Ja, ich glaube, wegen Social Media wird noch ein gigantischer, krasser Krieg dann angezeigt, am Ende.
Weil das... Doch, könnte ich mir auch vorstellen, wie viel Politik ganz Scheiße verbaut hat im
Social Media. So, und wie gesagt, bei Klimawandel denke ich mir so, okay, da stirbt halt 1 Milliarde Menschen. Da hoffe ich dann immer nur so, dass ich nicht zu der Milliarde gezählt, sondern zu den anderen 7, die noch überleben, aber hey. Und und AI macht nochmal irgendwie die Hälfte tot.
Okay.
Ja, aber auf einem Universumskala ist ja, selbst wenn wir uns auf 1 Million Leute reduzieren, überlebt die Menschheit ja. Aber ich glaube, Social Media sorgt dafür, dass am Ende keiner mehr vorhanden ist, also dass sich die Spezies Mensch daraus aus nicht recovern kann, weil es nicht genügend gibt, um sich fortzupflanzen.
Okay, ich hoffe, ein Terminator wird mich retten.
Ja, ich gehe davon aus einfach, dass ich hoffe nicht, bis dahin tot bin, aber ich glaube da nicht so immer dran, okay. Wenn ich ganz ehrlich bin.
Du sagst es vorhin, Faulenzer Gen Z. Wie kommst du zur Aussage und was denkst du über die Gen Z?
Naja, was heißt Faulenzer Gen Z? Das ist eher so ein Klischee-Ding, auch wieder typisch TikTok dann. Kennst du nicht diese Videos mit, keine Ahnung, der Maurergeselle 1980. Er nimmt so 3 Zementdinger.
Jo.
Ja, der Maurergeselle 1990. Er nimmt noch so 1 Zementblock.
Ja.
Dann kommt der 2000er. Der nimmt den so und lässt den alle drin wieder fallen. Und der 2010er, der kommt dann so an und die tragen ihn zu dritt. Einen Sack. Ja, und danach ist erstmal Kaffeepause. So, und auf dessen basiert. Also, ich fand mal, interessant, so, das hieß, schwere Zeiten formen starke Menschen. Also, genauer genommen ist der Spruch eigentlich, schwere Zeiten formen starke Männer. Aber das ist nicht meiner Meinung nach ist das nicht mannbezogen, aber das wäre das Original. Und schwache Zeiten formen schwache Männer. Und was daraus eigentlich gemeint ist, ist, den Leuten geht's schlecht.
Ja.
Daraus formen sich Persönlichkeiten, die diesen, weil die anderen fallen so Darwin'sche Theorie-mäßig hinten rüber. Also, das ist jetzt ganz runtergebrochen, ganz knapp, ja. Die halt trotz dieser Widerstände sich durchboxen. Und die bauen dann halt, also sobald du halt so einen Widerstand durchbrochen hast, bauen die halt dann auch noch was auf. Die bauen da was Großes sogar noch.
Ja.
Und daraus wird eine gute Zeit eingeläutet. Und diese gute Zeit sorgt dann dafür, so frei nach dem Motto so, kennst du nicht dieses Ding von, der Urgroßvater baut ein Unternehmen auf, der Großvater macht's groß, der Vater lebt davon und der Sohn richtet's zugrunde.
Ja, das kenne ich.
Das Prinzip halt dahinter. Weil der Sohn hat nie diesen Widerstand durchbrochen. Ja. Oder die Tochter. Deswegen das Geschlecht ist egal, meiner Meinung nach.
Ja, das kommt der ist noch nie durch die Scheiße
gegangen. Genau, der hat halt noch nicht Scheiße gefressen. So. Ja. Und ich glaube halt, dass die Generation, die jetzt gerade kommt und die halt so viel meckert, wie noch nie gefühlt in der Gesellschaft, seitdem ich dran bin, ist für mich so genau der Punkt, die ganz oft dieses haben von, wo ich mir denke so, Digga, es gibt Probleme, ja. Aber jeder, der mir erzählt, dass alles komplett schlimm und katastrophal ist, der sollte mal in ein Land gehen, wo die Sachen wirklich scheiße sind. So richtig kacke.
Ja,
ja, wo du, wie in Syrien, um dein Leben fließt, weil dir einfach der Arsch spontan weggebombt wird. Oder Ukraine jetzt oder so Geschichten, ja. Das, wo du mit Pest zu tun hast und so weiter. Und nicht, wo du einfach ein bisschen mehr Geld lieber vom Staat hättest. Das heißt für mich nicht, dass diese Probleme nicht existent sind.
Ja.
Ja? Aber ich glaube, mit einer besseren Lösungsmentalität würden wir das Ganze viel besser lösen, als sich dahin zu tun, immer so, oh nein, die Lebensmittelpreise sind zu teuer, das ist zu teuer und so weiter. Damit meine ich nicht nur den Einzelnen, ich meine das als gesellschaftliches Problem.
Ja.
Statt sich dahin zu setzen, so, okay, die Lebensmittelpreise sind teuer, gut, was tun wir denn dagegen? Und nicht so dazu stehen, oh Heiland, rette uns, wir haben 10% Inflation, sondern, okay, wir haben 10% Inflation, das ist erstmal Kacke.
Ja.
Was tun wir jetzt dagegen? So, und dieses, erstmal diesen Schritt machen, was tun wir jetzt dagegen und dann vor allen Dingen auch diesen Schritt gehen.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass das weniger wird.
Ja, also zum einen auch überhaupt selbst reflektieren. Das ist ja auch so ein Ding, was immer weniger passiert, das habe ich gemerkt. Und ich muss selber auch sagen, also bei ein paar Unternehmen, wo ich arbeite und die auch meine Kunden sind, die ganzen Praktis, ich dachte mir, die sind alle useless, die jungen Menschen.
Ja, also du willst nicht sagen, ich weiß jetzt halt nicht, wie die ältere Generation in dem Alter war und ich will auch nicht sagen, dass auch bestimmte Sachen nicht sinnvoll sind. Ich habe viel mehr ein Problem wirklich mit diesem Mentalitätsding. Das ist aber auch altersunabhängig.
Ja.
Wenn einer so die Flinte ins Korn geworfen hat,
so
sagt dem Motto, ja, hey, komm, drauf geschissen, jetzt muss der Staat richten.
So nach dem Motto, ich sehe ein Problem, es gibt vielleicht eine Lösung, aber ich probiere es nicht oder ich gehe nicht.
Ja.
Diesen Widerstand, wie du schon meintest.
Ja, so ich. Und viele Leute hauen ja nicht mal mehr gegen die Wand. Viele Leute denken einfach nur, da ist eine Wand, okay, ich weiß nicht, die könnte ja aus Pappe sein. Du weißt es nicht. Aber die hauen da nicht mal gegen, um zu testen, wie dick die Wand ist, sondern die sagen, nee, ich laufe geradeaus weiter. Und dabei könntest du einfach den Shortcut nehmen, weil das einfach nur ein Blatt Papier ist. Du müsstest nur durchsteigen. Und das finde ich schwierig. Und ich habe halt das Gefühl, das ist das, was ich mit Generation Z meine, weil ganz ehrlich, wenn du mit Klischees spielst, ein bisschen Wahrheit ist in jedem Klischee. Irgendwo drin ist es halt immer, ja. Komm, und ja, dass die Arbeitsleistung oder die Mentalität sich verändert hat und dann mittlerweile aber auch natürlich dann auf Ältere durchschlägt, deswegen meine ich halt, ist das ja nicht nur diese junge Generation, sondern das schlägt dann halt auch auf die Älteren durch, auf die Erfahreneren, die es eigentlich besser wissen müssten. Aber die lassen sich dann auch fallen in diesem Sud aus Verzweiflung. Genau, Selbstbemitleid, wie scheiße ihr Leben ist und so weiter. Und damit will ich nicht sagen, dass das nicht scheiße ist. Ja, das ist nicht der Punkt. Ich möchte nicht, dass man irgendwie sagt, ah ja, okay, aber es ist trotzdem cool, weil denen geht es ja schlechter. Sondern ich möchte zu sagen, okay, das ist scheiße, das akzeptiere ich. Und jetzt räume ich die weg.
Ja. Okay, okay, ja. Also prinzipiell, du bist ja OG-Generation YouTube.
Ja.
Seither hat sich ja viel getan.
Ja.
Zum Guten oder zum Schlechten. Und was hat sich getan? Und wie habt ihr darauf reagiert?
Boah, aber das hat sich, ja, zum Guten. Also zum Guten auf jeden Fall, du kannst heute viel besser im Internet monetarisieren als noch vor 10 Jahren, noch vor 20 Jahren.
Ja.
Ja, einfach weil mittlerweile hat jede Oma Internet. Ist halt einfach so.
Kommt aufs Land an.
Ja, kommt aufs Land an, aber zumindest auch die, die ich kenne, selbst Großeltern und so weiter, haben WhatsApp zumindest. So, die fangen sich an, damit anzufreunden, die werden älter, die fangen an wegzusterben. Dementsprechend wird die Generation, meine Generation, als ich angefangen habe, war ich Anfang 20, jetzt gehe ich in Richtung 40 langsam, darf man ja auch nicht vergessen. Also zähle ich mittlerweile zu dieser mittleren Generation. Es wird halt keine Generation mehr geben, die das nicht benutzt. Das heißt, es wird halt immer noch normaler.
Ja.
Und mit den Vor- und Nachteilen, die rauskommen. Aber dementsprechend hast du halt natürlich, da Usability immer besser wird, Accessibility immer besser wird, ist Monetarisierung natürlich ein Ding. Die Monetarisierung von einem Video heute ist ein Vielfaches höher als vor 10 Jahren.
Oh, krass.
Ja, allein schon, weil halt auch mittlerweile der alte, weiße Mann am Tisch von irgendeinem großen Unternehmen, die bis heute ihre Bestellungen bei Telefon machen, mittlerweile gecheckt hat, oh, wenn ich Werbung mache, kann ich die auch online machen.
Ja.
So, das sind so wichtige Punkte. Das
ist auch teilweise günstiger als Fernsehen zum
Beispiel. Was schlechter für mich geworden ist, ist so der Wegfall von Ironie. Keine Ahnung, du bist Asiate.
Sicher?
Ja. So, und wenn wir uns privat darüber treffen, dann redet man mal darüber.
Ja.
Dann, keine Ahnung, gibt es mal einen dummen Spruch. Das wird aber nicht direkt unter Rassismus verurteilt. Damit meine ich, und jetzt kommt aber so diese ganz wichtige Grenze, ist, dass man Sachen unter Freunden halt machen kann.
Ja.
Okay. Ist natürlich klar, als mit einem Fremden, das will ich gar nicht sagen. Jeder hat so seine Insider und die können auch mal, die sind komplett, wenn du da zu einem Fremden sagen würdest, das komplett unter der Gürtellinie. Aber wenn du jetzt dieses freundschaftlichen Aspekt mit einer Kamera beleuchtest, wie das bei Online-Persönlichkeiten passiert, du denselben Spruch machst, den wir beide verstehen, weil wir uns seit 20 Jahren kennen, der no big deal ist, ja, weil du einer der wenigen bist, der mich dick nennen darf, dann ist das von jedem eine Beleidigung,
ja.
Aber das ist halt eine andere Ebene, weil das, die Ebene hat halt jeder mit irgendwelchen Freunden. So, und wenn du die aber beleuchtest, dann tickt da trotzdem dieses Justice Warrior-Ding rein.
Ja.
Das kannst du doch nicht sagen, Body Positivity, das Rassismus, Beleidigung, whatever, ja.
Ja.
Das finde ich schade, tatsächlich, weil ich finde halt, dass wenn du Freundschaft darstellen sollst, die Leute, die sich den Content dann angucken, das auch so verstehen müssen, eigentlich, was die aber nicht tun.
Ja.
Weil einfach daran liegt, dass zu viele geworden sind.
Es ist auch, also ein ganz großes Thema ist ja die letzten Jahre eh auch wahrscheinlich während Corona, weil die Leute viel, viel mehr Langeweile haben, sag ich mal,
also glaube ich auch,
zu viel Zeit haben, ist halt dieses Thema Cancel Culture.
Ja.
Also es ist halt so krass extrem.
Es ist mega krass extrem. Du machst halt was und so weiter und du musst dich mittlerweile aktiv mit Sachen gegen etwas stellen. Ganz einfaches Beispiel, und das sage ich hier von mir aus auch wieder offen, ich esse gerne Fleisch.
Ja.
Und das ist schlecht für die Umwelt. Und trotzdem tue ich das. So, und je nachdem, mit wem man trifft, ist es heute ein Riesending, während früher vor 10 Jahren noch die Veganer-Witze kamen.
Ja.
Ist es jetzt so, dass du, wenn du ein Video dazu machst, wie awesome geil du ein Flanksteak bekommen hast von irgendjemandem, die ersten Kommentare darunter fallen, ja, bla bla, das hat so und so viel CO2 ausgestoßen. Damit will ich auch wieder nicht sagen, dass das nicht stimmt, weil das stimmt. Und ich finde das auch in Ordnung, dass man darauf zeigt. Aber ich finde scheiße, was daraus gemacht wird, im Sinne von Cancel Culture direkt, bla bla. Und das ist halt so ganz komisch, weil mittlerweile kannst du halt dieselben Sachen machen, an unterschiedlichen Stellen, und du wirst dafür gecancelt oder auch nicht, je nachdem, welche, ich sag mal in Anführungszeichen, Bubble du um dich herum hast.
Ja.
Das heißt, alles das gesellschaftlich zersplittert sich immer weiter. Und das halte ich für einen Fehler.
Inwiefern?
Naja, ich glaube halt, dass wir zusammen halt viel stärker wären. So.
Das ist ja immer das Motto.
Ja, genau. Und dass man auch Sachen zusammen machen kann, trotz Widerstände. Und es gibt mittlerweile Influencer, die canceln dich auf Twitter, weil du von mir aus über Harry Potter redest.
Oh, krass.
Ja, weil J.K. Rowling halt, ich bin da tatsächlich drin, wohl sehr homophobe Aussagen gemacht oder transfeindliche Aussagen, glaube ich, gemacht hat. Ist auch egal, Aussagen gemacht hat, die nicht cool sind. Und dementsprechend, wenn du über Harry Potter redest, machst du indirekt Werbung dafür. Damit wirtschaftest du sie in die Tasche. So, und ich verstehe natürlich, ich verstehe diesen ganzen Weg. Aber wenn du den jetzt für alles machst und gehst, ey, wo landen wir denn? Das ist ein Problem.
Jeder zu Hause im Keller und macht nichts.
So, und das finde ich halt schwierig. So, und ich finde halt, wir müssen uns, ich habe da auch noch keine Lösung für, aber wir müssen uns ein anderes, in Anführungszeichen, Bestrafungssystem ausdenken.
Ja.
Ja, weil das kann halt nicht sein. Weil das heißt, weil ich weiß auch, unter dieser Folge werden zum Beispiel zu dem Thema auch viele Leute schreiben, ja, hat sie gesagt. Aber das ändert nichts daran, dass Harry Potter ein schönes Universum ist.
Es ist ein wunderschönes Universum und man muss bedenken, klar, sie verdienen Geld dran, aber es gibt auch ein Vielfaches mehrere Menschen, die jahrelang daran Zeit investiert haben,
ja,
das zum Beispiel das Harry Potter Game zu umzusetzen.
Ja.
Und das wird dann halt so.
Ja, und für mich sind halt nicht die Menschen, die da alle sind, schlecht. Oder zum Beispiel auch Fußball-WM.
Ja.
Für mich ist die DFB nicht schlecht, wenn sie dahin fährt. Prangere ich die Sachen in Katar an? Ja. Aber ich finde nicht, dass Manuel Neuer persönlich dafür verantwortlich ist, all den Hate abzubekommen, unabhängig davon, ob ich den mag oder nicht. Ja, da könnte auch ein Oliver Kahn stehen oder wer auch immer, Thomas, whatever. dass halt der Spieler nicht einzig und allein dafür verantwortlich gemacht wird. Und das wird aber so getan, sagt der Motto. Da hat sich mal ein riesiger Konzern hinter, die FIFA, was ausgedacht, Schmöskes gemacht, Korruption, bla bla. Und die Spieler unterstützen das natürlich und partizipieren auch daran. Aber indirekt. Aber trotzdem finde ich, kann das nicht immer der Weg sein, weil dann müsste ich sagen, wo arbeitest du? Bei Rewe, die verkaufen Nestle-Produkt. Das heißt, unterstützt indirekt den Verkauf von Nestle und damit die Ausbeutung von Wasser. Und das ist richtig.
Ja.
Aber ich finde trotzdem, dass die Nestle-Leitung dafür verantwortlich ist und nicht der einzelne Arbeiter immer. Weil du kannst halt nicht jedem irgendwie, und jetzt werden Leute sagen, ja gut, aber Fußballer sind ja nicht die unterste Liga. Okay, aber wo ziehst du die Grenze? Das finde ich ja. Und ich finde halt, die Verantwortung liegt bei denen, die daran richtig partizipieren, richtig Geld machen.
Ja.
Und dementsprechend, kennst du zu J.K. Rowling? Hey, von mir aus. Ja, die hat das gesagt, also muss die dafür Verantwortung sein. Alle Leute, die im Entwicklerstudio arbeiten, Digga, ganz ehrlich, da sitzen Leute, die wissen das im Zweifel nicht mal. Die haben einfach eine gute Zeit, wollen ein geiles Produkt machen, eine Welt erschaffen, in die man eintauchen kann und so weiter. Und ich verstehe natürlich trotzdem, dass das ein Problem ist. Aber die Lösung kann nicht immer, ich weiß, aber ich habe auch keine Lösung. Aber das ist trotzdem ein Problem.
Es ist auch super schwierig, weil, wie du schon sagst, es gibt einfach verschiedene Bubbles, in der wir leben. Und zum Beispiel die ganzen Entwickler, ne? Denen ist scheißegal oder kennen nicht mal J.K. Rowling und machen einfach nur ein geiles Game.
Ja.
Darum geht's. Und wenn du halt von der Person nicht weißt, dann brauchst du sie auch nicht canceln, weil du weißt nichts von der Person. Das ist halt auch diese zu Tode Assoziationskette.
Absolut.
Und heutzutage sind ja auch Unternehmen super vorsichtig und auch übervorsichtig, ne? Also es gab ja dieses Gerücht mit Johnny Depp, so Frauenschläger und sonstiges. Und dann wurde er gecancelt von seinem Unternehmen, was ihn jahrelang gebucht hat und er auch jahrelang einfach sehr viel Geld für den Konzern eingebracht hat.
Ja.
Und das ist halt so, dieses Übervorsichtige oder dieses Übertriebene ist schon schrecklich und ich glaube, das zerstört einfach auch Kultur und es ist
eher glaube ich halt auch, aber mir ist halt wichtig, ich will damit nicht sagen, dass wir auf alles scheißen sollen.
Nee.
Aber wir brauchen einen anderen Weg. Das kann nicht der richtige Weg sein, weil dann kann ich jede Person x-beliebig auf der Straße finden und dir den Völkermord der Hölle ankreiden, weil du bist für die Pest verantwortlich, du bist für den Ukraine-Krieg verantwortlich. So, und ich werde bestimmt ein Konstrukt finden, in dem das so ist.
Weil ich mit Öl heize und Deutschland hat aus Russland Öl gekauft, also habe ich seinen Krieg finanziert.
Genau, und deswegen sind wegen deiner Heizung Leute gestorben in der Ukraine und so weiter. Und auch wenn das technisch gesehen ist, das die Wahrheit.
Nee.
Aber ich finde trotzdem, dass man dafür eine Lösung finden muss, auch von mir aus an staatlicher Ebene und nicht heißt, die ganze Welt, oh, Chung ist schuld am Krieg. So, und das ist halt der Punkt. Ich finde, J.K. Rowling muss sich dafür zur Verantwortung ziehen und hat auch verdient, wenn man über sie negativ berichtet. Aber nicht jeder Entwickler ist böse.
Irgendjemand, der daran beteiligt ist an der Welt, aber die nicht mit der Person
wirklich
aktiv
der verbunden ist. Der Dude, der für seine Familie an der Tanke arbeitet und damit direkt Aral unterstützt, von dem bezahlt wird sogar, ist für mich nicht für die Klimaproblematik verantwortlich.
Nee. Das ist ein riesiger Punkt.
Sondern der ist in einem Environment, in dem er halt da arbeiten muss quasi schon.
Okay.
Und die Verantwortung obliegt einer viel höheren Ebene, die auch dementsprechend viel mehr Geld verdienen. Und wenn man jemanden zur Rechenschaft ziehen müsste, dann die.
Ja.
Obwohl man natürlich jetzt wieder argumentieren könnte, wenn alle Leute bei Aral an der Tankstelle keinen Sprit verkaufen würden. Ne? Aber genau das ist die Problematik. Ich finde so, das ist der Punkt, wenn alle das tun würden, also es ein gesellschaftliches Thema wäre, okay, Harald von der Tanke persönlich zu verurteilen und dem jedes Mal eine zu geben, wenn man tanken geht selber, finde ich nicht in Ordnung.
Bist du politisch aktiv?
Eigentlich nicht. Manchmal zu oft. Eigentlich sollte es weniger sein.
Und warum?
Weil ich Entertainer bin. Meine Aufgabe ist es, wenn du von der Arbeit kommst, dafür zu sorgen, dass du 15 Minuten abschalten kannst. Oder 20.
Genieße ich.
Und nicht mich in große Themen. Zumindest ist es auch, finde ich, immer dümmer. Weil halt durch diese Cancel Culture, Justice Warrior Regelungen, Leute, die Doppelmoral, Dreifachmoral, Quadrupelmoral der Hölle mittlerweile haben, die dir Wörter mittlerweile rausziehen, die du vor 5 Jahren mal gesagt hast, Sachen aus dem Kontext sehen, nicht nachdenken, dir was Böses wollen und so weiter. Du kannst eigentlich nur noch verlieren.
Okay.
wenn du halt, außer du ziehst halt die Linie und sagst wirklich, ich mach das. Ja, und du musst dann aber auch die Kante sagen, okay, das sind Themen, die sind mir halt nicht so wichtig. Oder das ist mir wichtiger.
Was sind denn Themen, die dir wichtig sind?
Ich finde eigentlich zum Beispiel den Umweltschutz eine ganz wichtige Sache. Ja, ich fahre zum Beispiel nur noch mit der Bahn, obwohl die Bahn die Hölle ist.
Ja, ich hasse öffentlich.
Ja, das heißt nicht, dass ich an jeder Ecke auf alles aufpasse. Ich esse trotzdem gerne Fleisch.
Ja.
Siehst du? Und ich finde halt, ein richtig gutes Beispiel. Es gibt eine reale Irrsinnfolge über vegane Kreuzfahrten.
Okay.
Ja, und da wird viel drüber gelacht. Und ich verstehe natürlich auch, dass jemand, der vegan ist, der natürlich man irgendwie komisch guckt und sagt, okay, geil, du willst aufgrund der Umweltbelastung durch Tiere, aber fährst dann trotzdem Kreuzfahrt, obwohl das eines der schädlichsten Sachen ist, die man so machen kann.
Mhm.
Und ich mir dann denke, ja, aber der hat auch sein Recht, eine Kreuzfahrt zu fahren, wenn jeder andere darf. Der ist dann trotzdem in der Insgesamtbilanz immer noch besser dran als jeder andere.
Ja.
Also kannst du natürlich von oben herab belächeln, aber du machst die Kreuzfahrt, er macht die Kreuzfahrt und er spart dann noch daran. Und jetzt werden Leute sagen, ja gut, aber ich mache die Kreuzfahrt ja nicht. Dafür machst du irgendeinen anderen Scheiß. Ich finde es halt...
Also jeder hat seinen Dreck am
Stecken. Ja, wirklich so. Er spart halt da ein. Ist das optimal? Nein. Aber das ist genau der Punkt. Ist das optimal? Nein. Und da können wir uns auch einig drüber sein. Und dann würde man über eine Lösung nachdenken, die viel mehr so, ne? Aber nicht direkt wieder dieses Missgeburt, Untermensch, whatever-Ding, ja? Höllen, Feuer, Person. Sondern... Okay. Halten wir mal die Kirche im Dorf, das ist ein Problem. Generell sind Kreuzfahrten ein Problem. Können wir uns nicht darauf einigen? Ja, wer ist dafür verantwortlich über Kreuzfahrten generell? Die Tourismusbranche an sich, die genug Leute findet, die da Bock drauf haben. Okay, vielleicht muss man auf der Ebene dann den Hebel holen.
Wie viel läuft denn Dennis-Tag?
Aufstehen, aufnehmen bis 15, 16 Uhr, Calls bis 18, bis 20 Uhr, vielleicht noch ein Stream, zocken, schlafen, essen zwischendurch.
Okay. Was beschäftigt dich allgemein so im Leben? Was interessiert dich? Was sind so deine Schwerpunktthemen?
Also ich interessiere mich wirklich für wirtschaftliche Themen. Also ich habe ja schon viele Kurse gemacht, zum Beispiel für Aktienhandel, oder lese auch detaillierte Nachrichten zu bestimmten Themen, keine Ahnung, wie sich bestimmte Sachen entwickeln. Aber gar nicht, weil ich mir immer, also nicht, weil ich dann sitze und denke mir so, oh Gott, nein, die Welt ist so schlecht, sondern eher, weil mich so diese Zusammenhänge interessieren. Der Ölpreis steigt. Was bedeutet das? Ein steigender Ölpreis ist ein Indikator dafür, dass der Wirtschaft in Zukunft schlecht gehen wird. Zum Beispiel so Geschichten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gegessen habe oder irgendwie alles weiß. Aber es gibt Zusammenhänge, mit denen du predikten kannst, in welche Richtung das Ganze geht.
Ich finde es ganz spannend, weil du bist ja auch einer der Leute, die mich zu Aktienhandel überhaupt gebracht haben. Beziehungsweise drüber nachzudenken und auseinanderzusetzen. Weil das ja auch ein spaßiges Ding bei dir ist, was du gerne machst.
Also, das ist richtig, ja.
Und deswegen hatte ich dann irgendwann die Chance gerochen, Anfang Corona zu investieren in ganz viele Unternehmen, unter anderem Tesla, war das ziemlich gute Ausbeute für mich, Anfang Corona. Und wie bist du dazu gekommen?
Leider zu spät. Ich bin eigentlich mit einer ganz simplen Taktik unterwegs. Jetzt gerade bin ich dabei, viele Aktien zu kaufen. Die Welt ist der Meinung, dass sie untergehen wird.
Also kauft man ein.
Also kaufst du ein. Es gibt einen großen Discount. Die ganze Welt schreit, oh Gott, nein, wie tief kann es noch fallen? Also kaufe ich ein. Fällt es jetzt noch 10%? Ist mir so Latte. Fällt es noch 50%? Ist mir so Latte. Ich habe jetzt schon teilweise bei manchen Werten hast du halt 82% Discount. Ist mir so Latte. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von mir. Mir ist echt viel egal.
Es ist
wirklich, also im Sinne von I don't care. So, mach halt. So, ich werde da nichts dran ändern können. So, weder positiv noch negativ, sondern einfach nur so anerkennt, so okay, habe ich verstanden.
So nach dem Motto, okay.
Das ist jetzt
so. Tangiert mich nicht, aber ist halt so.
Genau, so tangiert halt nicht, ist halt so. Ja, zum Beispiel, es gibt Inverse Yield Curve, wie es so schön heißt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von der Wirtschaftskrise ist sehr hoch, dass die kommen wird. Die Inflation sinkt gerade wieder, beziehungsweise steigt nicht weiter. Das heißt aber nicht, dass die Sachen günstiger werden, sondern das heißt nur, dass die Sachen nicht noch teurer werden. Weil wenn wir wieder auf Vorinflationsniveau müssen, müssten wir halt Deflation haben über einen Zeitraum.
Mhm.
Und das sind so Zusammenhänge. Und trotzdem denke ich mir erstmal so, Inflation geht hoch.
Mhm.
So, und dann wird dir direkt gemacht, ja gut, nach dem Motto, du hast ja auch die Kohle. Dir ist das ja egal. Ja, mir ist das egal. Stimmt. Aber nicht aus dem Punkt, dass mich das nicht bothert, sondern emotional egal.
Mhm. Ja.
So, sondern so, okay, das ist halt so. Ja, die Ukraine gibt Krieg. Mhm. Da gibt es eine Pest. Mhm. Ja. Klimawandel. Mhm. Okay. Weil ich kann mich halt, ich kann, weil ansonsten, was würde ich machen? Ich würde morgens aufstehen und würde mir morgen früh die Kugel geben. Weil alles ist Kacke. Aber weißt du was? Ey, mein Wochenende war echt lustig.
Das ist schön.
Ja, ich erlaube mir, Spaß zu haben.
Ja. Aber meine Frage war ja, wie kommst du dazu? Damals ist es ja, ich weiß ja nicht, wie deine Eltern so drauf waren. Meine Eltern haben nie über Aktien geredet und bei anderen Familien habe ich immer gekommen, ja, Aktien, Spekulationen, das ist doch einfach nur verbranntes Geld.
Meinen ersten Fonds habe ich mit 8 gemacht.
Was?
Ja. Will ich sogar noch ein Video zu machen, weil ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen Brief bekommen, dass ich bitte 26 Euro nachschießen soll für die Gebühr und das kein Geld mehr drauf, obwohl sich der zugrunde liegende Wert irgendwie um 600% erhöht hat. Ja, Details dazu, sage ich mal, im Video, habe ich jetzt noch Werbung gemacht für ein Video, wo ich auch gar nicht ranten will, sondern wo ich einfach zeigen will, so, ey, du musst halt aufpassen.
Yeah.
Aber ich hatte nie Angst davor. Ich habe leider selber zu spät, was heißt zu spät? Ich würde nicht sagen, dass ich zu spät bin. Ich hätte noch viel krasser partizipieren können, wenn ich das aber viel früher gemacht hätte.
Yeah.
Weil am Ende leben wir in einem inflationären Geldsystem. Und Unternehmen werden Geld verdienen.
Yeah.
Welches kann ich dir nicht sagen? Das ist die magische Frage. Ob, ja, safe. Es werden Unternehmen Geld verdienen. Es kann sein, dass es in 5 Jahren ist irgendwas, was wir heute noch gar nicht kennen oder was gerade erst, ja, was morgen erst gegründet wird. Aber es wird Unternehmen geben, die Geld verdienen. Und da willst du mit dabei sein. Weil ich glaube halt, dass so an alle Arbeitnehmer gerichtet, dass noch kein Mensch durch eigene Hände Arbeit reich geworden ist.
Nee.
Sondern immer, indem man halt Ressourcen nutzt. Und ich glaube halt, dass auf viele Jahre hinweg gesehen ein stetiger Fluss im Portfolio entweder zu einer guten Ersparnis führen kann oder sogar zu einer finanziellen Freiheit führen kann. Heißt nicht, dass das für jeden funktionieren wird. Heißt nicht, dass nicht auch Leute Fehler machen oder auch ich auch halt schon eine Unsummen einfach gegen die Wand gefahren habe.
Ja.
Aber am Ende denke ich mir, habe ein großes möglichst großes Portfolio und warte auch ab und gucke einfach mal weg.
Geduld.
Ja, also wirklich auch so, keine Ahnung, so, soll ich jetzt Tesla kaufen? Keine Ahnung. Aber es ist gerade günstig.
Ist gerade alles günstig.
Ja, so, weißt du, so, soll ich gerade Alibaba kaufen? Vielleicht, kann ich dir nicht sagen. Wer weiß, was in China wieder passiert, aber ist gerade günstig. So, deswegen solltest du vielleicht nicht dein Geld alles in Tesla reinstecken, weil vielleicht stirbt Elon Musk morgen und ist die Sache durch.
Ja.
Aber nee, vielleicht sollte man 3 Aktien von denen trotzdem
haben. Ach, das heißt ja immer noch, nicht alles auf ein Pferd setzen, ne?
Ja.
Wie sieht es da bei, zum Beispiel, achtest du auch drauf, in wen du investierst? Weil zum Beispiel Rüstungsindustrie ist halt so ein Ding, wo halt auch viel Geld fließt.
Das ist richtig. Und ich, also direkt ja, indirekt nein. Beispiel Google ist bei mir ein Wert.
Ja.
Google arbeitet aber mit dem Defense System, also mit dem Defense Department von Amerika zusammen.
Okay.
Ja, zum Beispiel. Tesla hat sich mit Starlink, nicht direkt, aber Elon Musk, der CEO von Tesla, hat sich mit Starlink in den Ukraine-Russland-Krieg eingemischt. Unabhängig jetzt davon, ob ich das gut oder schlecht finde, darum geht es gar nicht. Aber deswegen, nur um deine Frage zu beantworten, eigentlich nein. Ich habe zwar kein Rheinmetall, die Panzer bauen,
mhm,
aber ich bin halt trotzdem investiert an jemanden, der Kriege beeinflusst.
Du, also deswegen, ich habe mit manchen Leuten, die wenig Berührungspunkte haben, die in ETFs investieren wollen und immer darauf achten wollen, das ist grün, das ist nachhaltig und nicht Rüstungsindustrie. Aber so ganz genau weiß man es ja nicht. Also mit deiner Aussage ist ja, du weißt nicht, wo welches Unternehmen noch drin steckt.
Das ist richtig. Und ich habe auch tatsächlich zu Klimaschutz und so weiter nochmal eine neue Idee, die vielleicht kommen könnte.
Okay.
So nehmen wir zum Beispiel in Deutschland, wir sind weit weg vom Perfekt. Und wenn du jeden Deutschen fragst, sagt er eh, dass wir am Arsch sind. Ja. Aber so im internationalen Vergleich sind wir manche Sachen ganz gut. Erneuerbare Energien zum Beispiel sind wir ja gar nicht so schlecht, wie wir alle denken. Wir scheitern zwar regelmäßig an unseren eigenen Zielen, aber in Relation zu anderen Ländern sind wir trotzdem gut mit dabei und auch führender Technologieführer in vielen Bereichen. Das heißt nicht, dass wir, wie gesagt, nicht, wir sind perfekt, aber wir spielen oben mit.
Okay.
Und ich glaube, am Ende wird Klimawandel kommerzialisiert. Und das ist, was dafür sorgen wird, dass du A, also vielleicht wird es ganz doof kapitalistisch und du musst quasi für dein cooles Environment bezahlen. Das wäre ganz schlimm. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, dass Leute dafür sorgen, dass halt bestimmte CO2-Gase und so weiter einfach profitabel aus der Luft geholt werden.
Ja.
Einerseits. dass bestimmte Mechaniken, synthetische Kraftstoffe passieren und so weiter, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Strom aus Quellen, die wir uns heute noch nicht vorstellen können, so zeitnah profitabel werden, weil aber, und das ist halt wieder der Punkt, erst einen bestimmten Grad erreichen muss. So, ich vergleiche das gerne mit Kriegswirtschaft.
Ja.
So Zweiter Weltkrieg, so wie schnell haben sich Satellitentechniken entwickelt und so Geschichten, von denen wir heute noch ganz viel profitieren. Das heißt nicht, dass wir den Zweiten Weltkrieg gut finden, sondern einfach nur mal so. Ja, wie schnell hat Amerika von heute auf morgen ein Raumfahrtprogramm gemacht von, okay, wir haben keine Ahnung, wie man sich bewegt, zu, okay, wir fliegen auf den Mond. Wenn so der Punkt erreicht wird, dass politisch motiviert Geld egal ist, dann Corona. Wie viel Geld ist investiert worden in den Impfstoff auf diesem Planeten?
Sehr viel.
Sehr viel. Und manche haben gewonnen. BioNTech, die haben richtig viel Geld verdient. Manche haben verloren, keine Ahnung, die sind aber untergegangen, haben es nie über eine klinische Studienphase gemacht. Und so weiter, wie schnell und auch lückenlos dokumentiert und so weiter haben wir. Wir haben jetzt durch Corona den am besten getesteten Impfstoff bisher, in der kürzesten Zeit bisher, mit der neuesten Technologie bisher entwickelt.
Ja.
Wo, ich glaube, so lückenlos wurde noch, was heißt lückenlos, aber so engmaschig wurde noch nie ein Impfstoff kontrolliert.
Ja,
allein schon aufgrund der Tatsache, dass man halt so viele auch Gegner hat, der ganzen Geschichte. Das heißt, es wird noch genauer hingeguckt. So, und wenn du halt das jetzt weiterziehst auf Klimawandel, das Problem ist noch nicht groß genug.
Du, wir spitzen uns immer mehr hin, also zu dem großen.
Das ist richtig. Und ich glaube, das heißt nicht, dass das funktionieren wird, aber dass die Möglichkeit gibt, dass das dann im selben Maß ist, okay, oh, jetzt ist das Problem groß. Was machen wir? Oh, wir brauchen Wasser. Auf einmal kann man von heute auf morgen ohne Probleme die Nordsee anzapfen und wir schaffen eine Entsalzungsmöglichkeit, dass wir überhaupt kein Problem mehr mit Wasser haben.
Mhm.
Und das Salz, da bauen wir dann was draus.
Ja.
Und CO2 in der Luft wird halt effizient gefiltert. Weil Flugzeuge reverse funktionieren. Keine Ahnung. Ich bin kein Ingenieur. Ich bin auch kein Physiker. Ich weiß nicht, was machbar ist. Aber so kriegswirtschaftmäßig. So, das Problem wird so groß, dass wir damit handeln müssen.
Ja.
Und erst dann, glaube ich, wird sich was bewegen.
Das ist wie eine Klassenarbeit auf den letzten Drücker machen.
Ja. Aber ich glaube, dass die Menschheit immer so funktioniert.
Und dann funktioniert es dann am Ende irgendwie doch.
Ja, genau. Aber du wirst auf dem Weg dahin Leute verlieren.
Ja.
Ja, wir werden das Problem so lange vor uns herschieben, im großen Stil, so groß, dass es halt wirklich effektiv bearbeitet wird, bis wahrscheinlich die Malediven untergegangen sind und Flüchtlingsschwämme gekommen sind und wir erste Zäune gebaut haben, wo wir halt im Erschießungskommandos Flüchtlinge erschießen. Also sowas kann halt auf dem Weg dahin auch passieren.
Ja, also extrem,
ich,
ja, aber
deswegen, also ich sage nicht, dass ich irgendwie eine rosige, geile Utopie-Zukunft sehe, sondern eine, die dafür sorgen wird, dass die Spezies Mensch überlebt.
Ja.
Und ich glaube, die individuelle Verantwortung, das ganz zynisch gedacht, und ich hoffe nicht, dass das passieren wird, ist, aber auf welcher Seite vom Zaun wirst du sein?
Ja, ich hoffe auf der besseren.
Ja, und ich glaube, dass halt dieses Gesamtkontextmäßige nur dann funktionieren würde, wenn man es schaffen würde, immer weiter Sachen zu denken. Zum Beispiel 18. Jahrhundert oder 14. Jahrhundert, ich bin Kölner, ja, du bist Düsseldorfer.
Mhm.
Dann warst du in der Wähler. Jetzt bist du Deutsche. Deutscher, whatever. Vielleicht sind wir in 10 Jahren Europäer.
Vielleicht
sind wie die Amis.
Eigentlich Menschheit als
ein. Genau. Und dann ist das nämlich ein Problem, weil heute sind wir zumindest schon auf dem Niveau, wenn irgendwo, ich wohne in Berlin, wenn im, oh Gott, ich weiß ja nicht mehr, wie es ist, Niederrheintal oder so, wo die Flut so angestiegen ist über Nacht.
Ja, keine Ahnung.
Ja, aber du weißt, wo ich meine, im Westen.
Ja.
Dann zittert Deutschland mit.
Ja.
Wir gehen langsam auf das Niveau von, wenn in Spanien was passiert, dann zittert Deutschland mit. Den Russen ist das noch egal. Wo wir hin müssen ist, dass wir alle quasi ein Land sind, wenn du so möchtest.
Oder ein Planet.
Genau, Planet, Land. Land, Planet, whatever, ja. So, und Globalisierung funktioniert nach dem Prinzip, man baut sich auf und so weiter, dann die Briten gehen wieder raus ein bisschen und so weiter, dann wird sich das wieder ein bisschen zersplittern, dann trifft man sich wieder, wird wieder größer und so Geschichten und am Ende wird es vielleicht 2, 3 große Sachen geben und so weiter. Und ich glaube halt, nur auf dem Level kannst du dann halt auch solche Probleme machen, weil Deutschland hat gar nicht genug Macht. China emittiert so viele CO2-Gase, da haben wir gar keine Schnitte geben. Aber das heißt nicht, dass wir das nicht tun sollten.
Ja.
Das heißt nur, dass ich glaube, solange wir nicht eins sind,
ja, klar.
Funktioniert das nicht.
Aber das ist ja auch die Idee auch hinter der EU sicherlich. Ne?
Ja.
Aber dann gibt es halt Leute, die denken, nö, ich mach mal Brexit.
Genau. So, und das wird halt passieren. Leute sind dagegen und so weiter. Und Leute können auch anderer Meinung sein als ich. Und ich sage auch nicht, dass alles super läuft. Das will ich damit auch nicht sagen. Die EU hat auch ihre Probleme. Korruption jetzt erst letztens wieder. ist wieder eine andere Frage, ob man dafür ist. Aber ich glaube, in die Richtung wird es sein. Und ich glaube, es wird auf dem Weg dahin richtig, richtig Kacksachen passieren. Ob es Kriege sind, Erschießungskommanden, richtige Eingrenzungen oder so. Du siehst meterhohe Mauern und so weiter.
Jetzt, wo wir eh das Thema Zukunft haben, wie siehst du deine Zukunft und was für Pläne hast du noch?
Ja. Ich sehe persönlich eigentlich ganz gut, weil ich pragmatisch bin. Ja, zum Beispiel sollte Putin über die Grenze kommen bei Polen, dann wird Dennis sicher nicht zur Waffe laufen. Dann bucht sich Dennis last minute ein Ticket nach Französisch-Guinea oder so.
Nimmst du mich mit?
Wenn du ein Ticket kriegst.
Buchst mir einfach ein
Ticket. Weil ich keinen Bock habe, für den Vollidioten zu kämpfen.
Ja.
Ja. So, und jetzt könnten ja sie, und jetzt die Problematik, wenn jeder so denkt wie ich, hätte er schon gewonnen.
Ja.
Ne? Verstehst du? So.
Hat er das Land schon längst eingenommen.
Genau. Deswegen, aber gleichzeitig denke ich mir so, für dich, warum, leck mich, Alter, ich kann mir auch einen anderen Ort zur Heimat machen.
Ja.
So.
Streamen kannst du ja von überall.
Ja, genau, streamen kann ich von dir überall, deswegen.
Außer das Internet existiert dann nicht.
Ja, genau, aber dann hast du andere Probleme.
Ja.
Deswegen glaube ich, dass meine Zukunft persönlich halt ganz gut sein wird, weil ich halt pragmatisch denke und ich leider oder Gott sei Dank nicht so viel Patriotismus habe.
Ja.
Ja, ich würde halt keine Waffe für mein Land in die Hand nehmen. Ja. Mir sind Menschen, die ich kenne, wichtiger als Menschen, die ich nicht kenne. So ehrlich bin ich. So, und dementsprechend, aber ist mir halt egal, wo der herkommt. Du kommst ursprünglich aus Vietnam.
Ja.
Ja? Meine Großeltern kommen ursprünglich aus Holland, andere kommen aus Polen. Alter, deswegen steht mir Vietnam jetzt nicht nah, sondern du als Mensch.
Ja.
Und wenn du halt fucking Italiener wärst, dann wär mir Italien deswegen nicht näher.
Das stimmt schon. Und im Endeffekt, ich glaube, das große Ganze wäre halt, wir sind Menschen.
Ja. Aber deswegen Zukunft, mal gucken. Aber wahrscheinlich positiv, weil ganz ehrlich, was soll passieren?
Und deine Pläne für dieses Jahr?
Für dieses Jahr? Wir haben auf jeden Fall auf PS-Seite ein paar Sachen geplant, Sachen nach vorne zu bringen, neue Sachen auszuprobieren. Wir haben ja letztes Jahr auch schon Leute eingestellt, unter anderem für AI-generierten Content, wo wir uns dann probieren möchten, welche Sachen man da hat und so weiter, welche Probleme es da gibt, sich einfach mal mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Ich glaube halt, dass, egal ob man dafür ist oder dagegen, so dass so ein Ding, wie es mit dem Internet ist, das wird halt immer weiter kommen und passieren.
Ja.
Und wir werden.
Das ist auch gut so, weil sonst würde die Menschheit ja stehen bleiben.
Absolut.
Und Weiterentwicklung finde ich
halt. Absolut, Weiterentwicklung ist. Und natürlich kannst du damit aber auch Scheiße bauen. Und das ist wiederum eine Gefahr und so weiter. Also deswegen, ich bin. Aber ich glaube, ich kann mir halt vorstellen, dass es im Zeitraum X, wann auch immer, die Möglichkeit geben wird, dass du dich von Fernseher stellst und dir denkst, welchen Film du heute gucken würdest. Und der wird AI-mäßig für dich einfach abgespielt.
Du, Elon machst es ja dabei sehr hinterher mit seinen Neuralink.
Ja, genau. So. Und ich könnte mir halt vorstellen, ich kann halt nicht sagen, ob das in 2 Monaten ist oder in den ersten 30 Jahren oder von mir aus auch in 1000 Jahren. Aber ich glaube halt, dass es da in die Richtung gehen wird und dementsprechend dann die Baby-Steps auf dem Weg dahin, die werden wir dann mitbekommen. Ja, und ja, ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass es halt irgendwann so ist, so, boah, das wäre voll geil, halt noch eine Star Wars-Serie zu sehen. Dann guckst du halt eine Star Wars-Serie an, die gerade extra für dich gemacht worden ist, weil Disney, keine Ahnung, wie dann Rechte funktionieren und so weiter. Das sind alles so Probleme auf dem Weg, die werden aber irgendwie gelöst werden.
Private Milestones-Ziele?
Bisschen abnehmen, auf jeden Fall. Dieses Jahr soll so mehr in Gesundheit fließen.
Machen wir beide. Also ich bin fleißig dabei. Letztes Jahr schon angefangen mit
Sport. Ja, auf jeden Fall, genau, fitter werden, dann Ernährung ein bisschen achten, aber auch darauf zu achten, dass das nicht dieses überschwängliche Motivationsding ist. So, yeah, geil, bis zum Ende des Jahres bin ich wie Sascha Huber. Unwahrscheinlich.
Ja.
Ja, aber bis zum Ende des Jahres kann ich ohne Probleme 40 Minuten Fahrrad fahren.
Das ist doch cool.
Ohne vom Stuhl zu kippen.
Guckst du Anime?
Ja.
Hast du Chainsaw Man gesehen?
Noch nicht, nur eine Folge.
Okay, der Protagonist, hast du gemerkt, der hat so kleine Ziele.
Ja.
Und die machen ihn glücklich.
Ja.
Und das ist dasselbe Prinzip.
Ja, das ist das Prinzip. Und ich glaube, und das sind aber auch Sachen, die kannst du halt erreichen.
Ja, greifbare Ziele
einfach zu haben. Und natürlich wäre es voll geil, wenn ich irgendwie 1000 Liegestütze könnte. Aber sei mir ganz ehrlich, ich habe auch voll Bock darauf, Tarkov zu spielen gerade.
Ja.
Und ich sagte, Sascha Huber wird nicht gerade Tarkov spielen so viel, weil der hat super viel Zeit investiert, 1000 Liegestütze machen zu müssen. Das, also, du hast halt nur ein gewisses Zeitkontingent. Ein großer Zeit geht drauf für Schlafen, ein großer Zeit geht drauf für Arbeiten. Das heißt, deine Freizeit muss gewählt werden und es sollen auch Sachen dabei sein, die Spaß haben. Und mir macht Gaming halt Spaß. Deswegen werde ich wahrscheinlich das nicht erreichen. Ich werde niemals 6 Stunden irgendwie die Woche da sitzen und nur irgendwie meinen Bizeps trainieren, damit der, sondern ich glaube, dass generell erhöhtes Gesundheitslevel vernünftig ist.
Du, das Ding ist, du musst es ja auch nicht. So. Dein Körper braucht es nicht zum Leben und zum Funktionieren oder gesund zu sein.
Aber natürlich, genau, natürlich bin ich der Meinung, dass Übergewicht natürlich was Schlechtes ist.
Klar.
Ja, und da muss man was gegen tun. Dafür muss man jetzt aber auch niemanden direkt canceln direkt wieder, ja. Aber natürlich sollte man was gegen tun. Und natürlich ist ein trainierterer Körper auch für mich zumindest persönlich attraktiver. Also ja. Ich gucke mich natürlich selber im Spiegel lieber an, wenn ich ein bisschen definierter wäre. Das heißt aber auf der Gegenseite jetzt nicht, wie gesagt, dass ich halt jetzt jeden Tag 3 Stunden ins Ding mache, sondern einfach mal zum Beispiel zwischendurch mal Sachen mit dem Fahrrad fahren statt mit dem Taxi.
Aber es ist auch in den letzten Jahren schon einiges passiert bei dir.
Das ist richtig, ja. Ich kann ohne Probleme 20 Liegestütze machen, und zwar saubere.
20?
20 Stück.
Jetzt war.
Könnte ich machen, dann würde ich mir einen abfächeln. Die kann ich machen. Und danach bin ich tot.
Oh. Und dann Tarkov spielen.
Nee, dann ist wirklich Pause abgesehen. Das heißt nicht, dass ich, deswegen meine ich halt so, das ist in einem Niveau, wo andere Leute das natürlich, die können auch 20 machen, aber die können dann auch noch aufstehen. Ich mache dir 20 und dann liege ich auf der Isomatte.
Ja.
So erstmal. Und dann bleibe ich da auch.
Ist auch vollkommen okay.
So, und ja, aber ich kann mittlerweile 20.
Das ist stark.
Das ist cool. Weil hier im Treppenhaus haben wir 5 Etagen.
Ja? Du lebst aber im Erdgeschoss.
Ich lebe aber im Erdgeschoss. Aber ich laufe regelmäßig einfach da hoch und wieder runter.
Einfach so?
Einfach so.
Cool.
Also mit alle paar Tage.
Aber ist cool. Hauptsache etwas tun als ja. Gar nichts tun.
Und da ich halt schwer bin, fahre ich halt runter mit dem Aufzug. Und hoch, damit die Kniegelenke nicht bei jedem Schritt. Nee. Und hoch, wenn die Muskelkraft ist, mache ich nach einem Rhythmus tatsächlich. Und jetzt kommt eine ganz doofe Referenz, aber die gebe ich dir exklusiv preis. Kennst du den Remix-Song von Rezo zu Mach die Robbe?
Ich glaube schon, ja.
Ja? Zu dem Takt nehme ich die Stufen.
Okay,
cool. Zu dem Vierteltakt, den die haben.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 130 BPM oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, ist auch eine Latte. Zu dem Takt nehme ich die Stufen 96 Stück. Da fahre ich mit dem Aufzug nach unten und mache das so lange, bis ich nicht mehr kann. Bis ich wirklich tot bin.
Aber das ist krass, dass du es auch durchziehst. Ne? Manchmal haben wir ja früher dann so, ach nee, ist mir zu blöd.
Nee, weil eine Sache, die mir persönlich, also ich sage nicht, dass das optimal ist und so weiter. Es geht einfach darum so, weil ich kenne mich, ich werde nicht mit dir joggen gehen.
Nicht? Warum nicht?
Weil ich da keinen Bock drauf habe.
Ich hasse Cardio.
Ja, aber das ist halt so, das ist convenient. Das kann ich nachts um 23 Uhr machen.
Ja.
Ich kann meinen Kopfhörer kurz, ich muss auch nicht viel tun. Kurz, ich bin ja ein Abendduscher, bevor ich ins Bett gehe.
Ja.
Sitze hier am Rechner, mache mein Ding, zock noch was und so weiter. Dann, keine Ahnung, 1 Uhr, mache ich das jetzt noch. Okay. Und ich weiß ja, wenn Leute kommen, oh, du sollst nicht abends drin, blablabla, ist mir scheißegal. Ich laufe da so lange hoch, bis ich nicht mehr kann. Bis mein T-Shirt durch ist, von da aus hole ich mir ein Sauerstoffzelt, muss erstmal klarkommen auf mein Leben. Und sobald ich dann wieder ein bisschen runtergefahren bin, gehe ich kurz duschen, lege mich ins Bett, bin frisch geduscht und denke mir, oh, geil.
Das ist das geilste Gefühl nach dem Duschen.
Ne? Ja.
Und businesstechnisch, Milestones-Ziele?
Sich nicht so schnell aufregen. Oder ein bisschen
schnell auf.
Ein bisschen weniger verbissen sein. Vielleicht diese.
Wenn es mal nicht klappt oder wie?
Nee, auch ich diskutiere halt für mein Leben gern.
Ja, das weiß ich, ja.
Ja, und da vielleicht einfach mal ein bisschen mehr meine ist mir egal Mentalität, die ich zu anderen Themen habe, auch durchkommen lassen. Weil ganz oft ist mir halt auch egal.
Ja.
Aber ich mag es einfach zu quatschen. Ich finde es halt, es ist ein cooler Wettkampf.
Ich weiß, aber ich mag auch dein pragmatisches Denken. Also bei vielen Diskussionen, wo ich zugehört habe, dass mir, ja, also okay, bringt jetzt nicht noch weiter drüber zu reden. Aber businesstechnisch?
Wenn die Sachen funktionieren, die wir uns vorgenommen haben, wie gesagt, mit coolerem Content machen, ein bisschen mehr von diesen großen Live-Quiz-Shows und so weiter und damit unsere Gesamtreichweite wieder um einen guten Stake zu erhöhen, bin ich damit absolut zufrieden.
Was mit deinem Plan, nichts mehr machen und nur noch Business Angel?
Ja, cool. Habe ich aber die Lösung dafür noch nicht gefunden.
Nicht?
Wobei ich auch tatsächlich, ich mache ja auch gerne Videos, das darf man ja nicht vergessen. Ich mache ja gerne Videocontent. Aber es wäre schon cool, Zeit dafür zu haben, das nicht zu tun. Also eigentlich ist das Zeitproblem. Eigentlich müsste der Tag länger sein. Und so, dass man natürlich auch dann, oder weniger lange die Aufnahmen. Die sind nur bis 12.
Oder dass der Körper weniger Schlaf braucht.
Ja, genau. Und dann, wie gesagt, die Aufnahmen würden nur bis 12 gehen. Und dann kann man danach halt sowas weg. Aber das ist natürlich unrealistisch. Damit man danach halt sich nochmal mit anderen beschäftigen kann. Aber weil ich auf jeden Fall festgestellt habe, immer und immer wieder, du musst dich entscheiden.
Ja.
Und spring nicht die ganze Zeit hin und her.
Ja.
Zieh halt durch. Ey, ich mach Pizza mit. Mein Ziel ist mir, Pizza mit in Rente zu gehen. Ich kann dir nur nicht sagen, ob das am Ende vor der Kamera sein wird.
Du?
Das ist offen. Aber es wird irgendwas sein, was diese Firma weiter, größer, geiler gemacht haben wird.
Das ist ja das Spannende. Was passiert, wenn ihr sozusagen eure Zeit so ein bisschen ausgedient habt?
Ja.
Was passiert mit den Unternehmen? Das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Das kann man natürlich jetzt nicht beantworten, weil ihr funktioniert alle noch zu fünft.
Das ist richtig. Und das sind dann so Gründe, wieso wir uns probieren, zum Beispiel Polaris, Second Wave oder jetzt uns mit den AI-Themen beschäftigen oder. Und davon werden wir Sachen auch wieder wegschmeißen und Sachen einfach werden im Sande verlaufen, weil wir da emotional nicht genug, also mit all den Problemen und so, die kommen werden. Aber am Ende wird das funktionieren.
Du, spätestens unsere Shady Company wird funktionieren.
Ja, das ist immer noch eine gute Idee. Hast du das eigentlich jemals in einem Podcast erzählt?
Nee.
Nicht? Also pass auf, für alle da draußen, ja, exklusiv eingelegt. Könnt ihr gerne klauen, die Idee, weil wir werden das wahrscheinlich nicht umsetzen, weil wir keinen haben,
der
das
macht. Aber ihr könnt uns ruhig Anteile geben.
Genau, ihr könnt uns dann aber Anteile geben, wenn ihr das wirklich macht. Und zwar war unsere Idee, wir machen das, weißt du, weil eigentlich eine Plattform ist, die exakt das gemacht hat. Nur einen anderen Kickstart hatte.
Was denn?
OnlyFans.
Stimmt.
Ja. Pass auf, wir wollten eigentlich im Prinzip, hätten wir so eine Plattform gemacht wie OnlyFans, nur unser Kickstart von dem System wäre ein anderer gewesen. Wir haben damals gesagt, da kann ich auch offen über Namen reden, weil Lara weiß Bescheid, wir wollten Lara, haben mit Lara Loft meinem besoffenen Kopf, kam Chum und ich und du und Paul glaube ich, Paul, ja, auf die Idee, wie wir denn schnell richtig viel Geld verdienen können. Und dann meinte Lara, glaube ich, damals, sie würde sich halt ausziehen für richtig viel Geld. Also jetzt nicht ernst, aber...
Aus Spaß.
Genau, wir haben da so ein bisschen aus Spaß drüber
geredet. Wir waren alkoholisiert.
Genau, wir haben ein bisschen was getrunken und haben da mal drüber gequatscht. Und dann sind wir... Dann jetzt denken viele halt immer, oh, war Lara ausziehen besser. Aber das war gar nicht das Thema. Das Thema war danach wirklich so, dann okay, das ist der Fakt, wie monetarisieren wir das?
Ja.
Und das war die Idee dahinter, wo wir dann, ich weiß, das glauben uns die Leute gar nicht, weil die meisten sagen, oh krass, ausziehen, Titten, bla bla. Aber das war gar nicht der Punkt, sondern es war wirklich um das Businessmodell dahinter. Und es ging halt, rein zufällig war das verkaufte Produkt halt Sex.
Ja.
So, und da war es dann halt, okay, pass auf, wir könnten eine Firma gründen. Okay, wir gründen wir die. Da haben wir gegoogelt, in Hongkong kann man für $600 sich einen Geschäftsführer für ein Jahr holen und eine Firma gründen. Können dann darüber alles laufen lassen, der einfach alles unterschreibt. Das heißt, wir machen eine Webseite, cool, wir könnten das Peace.de Backend nehmen, weil da läuft ja schon eine Videoplattform und wir könnten theoretisch gesehen ja jedem User einen eigenen Kanal geben, so wie aktuell habe ich ja einen und Andi hat einen und so weiter bei uns halt und dementsprechend könnte man einfach hier jedem geben. Dementsprechend könnte jeder da Content hochladen. Und um das Ganze zu kickstarten, würden wir halt irgendwelche krassen Influencer nehmen, die wir damit viel Geld bezahlen würden, die sich da ausziehen würden. Und da Lara gerade da war und wir halt einen lustigen Abend haben, war Lara natürlich nur die Erste, mit der wir geredet haben. Aber nicht nur Lara, auch Männer, bla bla, ja, also bevor sich jetzt alle aufgeilen darüber. Und dann sollte da halt so ein Business mit drin. Und am Ende sollte da halt eine Porno-Plattform werden. Ja, und Surprise, Motherfucker, die gibt's, die heißt aber OnlyFans.
Und der Name war auch super, Shady Limited.
Ja genau, das sollte Shady Limited heißen, weil das Ganze ein shady Businessmodell ist, obwohl das eigentlich gar nicht shady war.
Nee, ist ziemlich transparent.
War sogar ziemlich transparent, ja, weil halt die jeweiligen Influencer für genug Geld dann halt auf die Plattform gelockt werden würden und die halt einen Anteil an den Videoclicks bekommen würden.
Also wir hätten es damals als OnlyFans noch starten müssen.
Ja.
Wir waren der Zeit voraus.
Wir hätten es einfach tun sollen.
Scheiße. Dann hätten wir richtig viel Geld jetzt.
Dann hätten wir richtig abgecashed, ja.
So, spätestens wenn Amorant oder sowas drauf ist. Also diese ganzen großen Superstars.
Genau, wenn du dann da halt, das wäre cool gewesen. Haben wir leider nicht gemacht.
Nee, leider nicht. Leider nicht. Aber gucken, was die Zukunft uns bereithält. Ne? Also, Paul ist dir eh schon fremdgegangen und hat jetzt ein Kind. Ey, kannst du das fassen?
Nee, aber Leute haben halt das Bedürfnis, sich fortzupflanzen. Also auch erfolgreich.
Ja, willst du?
Ich will mich fortpflanzen, dann bin ich erfolgreich.
Okay. Auf jeden Fall erstmal, wir haben ja jetzt uns verquackelt. Vielen lieben Dank, Dennis, dass du bei von unterwegs mal dabei bist.
Und ja,
ich bin
gerne
bei dir gewesen. Und wie können die Leute dich finden?
Wenn ihr meinen Namen bei Google eintippt, reicht schon. Dann findet ihr spätestens meinen Wikipedia-Eintrag.
Dennis Brammen.
So sieht's aus.
The one and only.
Ich kenne noch einen Bekannten, weil ich habe einen Bekannten, der ist Dennis Bramm.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Sieht er auch ähnlich aus?
Überhaupt nicht.
Okay.
Nee, der ist mega durchtrainiert und Handwerker.
Was ist, wenn du den
vorschickst? Ja, das ist mein Gegenstück.
Ja.
Ja, den habe ich mal, ich habe die Geschichte schon mal irgendwann erzählt, aber so, der ist mein Gegenstück. Den habe ich damals aus Versehen über ICQ haben wir uns getroffen, weil ich halt über Trillion? Ventrilo?
Ventrilo, keine Ahnung.
Nicht Trillo.
Trello?
Nee, nicht Trello, das gab es damals noch nicht. Das war ein Tool, da konntest du deine Messenger zusammentun. Da konntest du deine ICQ-Nummer einfügen, deine MSN-Nummer und so weiter.
Ah, ja, ja, ich weiß.
Das war so blau.
Ja, 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 keine Ahnung.
Auf jeden Fall habe ich da mich, weil ich da mich angemeldet habe, habe ich mich selbst gesucht, um meine ICQ-Nummer rauszufinden, statt mich in ICQ anzumelden. Und da habe ich dann Dennis Bram gefunden, habe die geaddet und das war aber der andere.
Und ihr seid dann Kumpels geworden?
Nee, überhaupt nicht. Wir haben dreimal miteinander gequatscht. Ich weiß auch gar nicht, ob der uns noch weiß, aber ich kann mich daran erinnern, dass es den gibt.
Okay, das ist der Anti-Bram.
Das ist der Anti-Bram quasi, ja, weil der ist halt, ich glaube, der war kleiner als ich, aber der war viel besser in Shape und der ist Handwerker. Also der hat schon so drei Sachen auf jeden Fall, die schon so komplett mein Gegenteil sind. Weil ich bin relativ groß, bin dafür aber auch sehr breit und bin auf keinen Fall Handwerker.
Sicher nicht. Also als Berliner Handwerker würdest du schon durchkommen.
Wahrscheinlich, ja. Oh, Heizrohr muss ja aber verlegt werden. Lochfraß.
Gut.
Das wird toll.
Eine letzte Frage wäre da noch. Was würdest du der neuen, jungen Creator-Generation empfehlen?
Gar nichts. Hört auf damit. Wir sollen alle aufhören, Content zu machen. Geht richtig arbeiten. Tut was für die Gesellschaft. Überlasst uns den Kuchen.
Woher wusste ich, dass du das sagen wirst? Es ist eh alles viel zu viel. Also
ja, wirklich, es gibt viel zu viele. Ja, alle, ich würde sagen, alle, die unter 25 sind, einfach jetzt aufhören. Löschen, also Kanal, auch wichtig ist für mich, Kanal löschen, alles, damit kein Archiv da ist, wo sich die Leute noch Content wünschen könnten.
Oder halt zumindest den Content löschen, aber euch folgen.
Ja, oder das. Oder uns die Kanäle überschreiben. Irgendwie sowas halt.
Aber es ist schon krass überflutet mittlerweile, also...
Definitiv, ich kenne auch 99% der Leute nicht.
Ich auch nicht. Ich war bei den Video Days letztes Jahr und dachte mir so...
Wer seid ihr?
Walle! Digga!
Ja.
Den habe ich auch seit Jahrhunderten nicht gesehen. Ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich bin ja auch mit der OG-Generation groß geworden und damals war noch viel mehr Cross-Promo-Kooperation.
Ich
hoffe, das kommt wieder.
Es gibt so viele Bubbles. Ich glaube, das ist halt wie bei Musikern. Wie viele Bands gibt's?
Viele.
Ja.
Und ich glaube, das ist mehr denn je.
Ja, und ich glaube, das wird dasselbe sein, einfach mit Influencer, wenn du so möchtest.
Okay. Ansonsten, liebe Zuhörenden, das ist die Folge gewesen mit Dennis Brammen von den Pietsmeet, den ich schon zu meinen engeren Freunden jetzt mittlerweile zähle. Und wir sehr viele, jetzt dabbst du auch noch. Du bist der Einzige, der überhaupt noch dabbt.
Ja, aber ich bin Influencer und ich werde es wieder geil machen.
Oh Mann, auch. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne auf den Social-Media-Plattformen und vergesst nicht, den Podcast gut zu bewerten. Ich glaube, man kann bewerten, ne? In Sterne oder so.
Kommt auf die Plattform an.
Ich weiß es nicht. Ich habe gehört, bei Spotify kann man auch kommentieren.
Das stimmt, ja. Und ich würde sagen, falls ihr gerade diesen Podcast noch hört und noch nicht abgeschaltet haben solltet, dann ist jetzt der Zeitpunkt, einfach mal random Depth zu machen. Egal, wo ihr gerade steht, egal, in welcher Situation ihr gerade seid, einfach machen. Und wenn dann irgendwie einer anspricht, warum ihr das getan habt, ignorieren.
Bewirbst du gerade das Dabben?
Nein, ich influence.
Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder von unterwegs.
Ciao.
Ciao. Oh Mann, Dabben. Geil. Danke. Wo mache ich hier Stopp? Hier?